Guten Abend, Freunde. Lasst uns jetzt gerade einen Moment zum Gebet aufstehen. Wir beugen unsere Häupter. Unser himmlischer Vater, während wir dieses wunderbare Lied hören, denken wir daran, Herr, dass du nahe bist. Und wir beten, Herr, dass du uns heute Abend als deine Kinder annehmen wirst, all unsere Sünden und Übertretungen vergibst und uns von deinen Segnungen gibst, denn wir sind ein bedürftiges Volk. Und in dieser großen Stunde, in der wir jetzt leben, sehen wir, dass es Jahr für Jahr in der Welt dunkler wird. Und das Kommen des Herrn wird heller und heller, während er sich in seinem Wort und in seiner Manifestation offenbart. Wir sind heute Abend wieder hierher gekommen, Herr, um dich zu bitten, dass du uns, Herr, in dieser Versammlung das dritte Siegel dieses Buches öffnest, damit es uns bekannt wird und wir verstehen, was wir tun und wie wir leben sollen und wie wir bessere Christen sein können. Ich bete Gott, dass du heute jeden Nichtchristen hier erkennen lässt, dass sie dich benötigen, gewähre es. Und ich bete, himmlischer Vater, dass jeder wiedergeborene Christ erkennen wird, dass er mehr in deiner Gegenwart leben muss, als er es in der Vergangenheit tat, damit wir alle in dieser Einheit der christlichen Liebe und des Glaubens sein mögen. Gewähre es, dass jede kranke Person in unserer Mitte heute Abend geheilt wird, Herr. Sie erkennen, dass sie dich nötig haben. Und ich bete, Vater, dass du alles segnest, was getan oder gesagt wird, zu deiner Ehre und Herrlichkeit.
In Jesus' name we ask it. Amen.
In Jesu Namen bitten wir es. Amen. Nun, auch heute Abend sind wir wieder zusammengekommen für den Mittwochabend der Woche. Und wir vertrauen dem Herrn heute Abend für eine gewaltige Ausgießung seines Segens auf sein Wort. Und heute habe ich wie üblich studiert und versucht, darüber nachzudenken, was angemessener zu sagen wäre und wie es zu sagen. Und mich dann auf den Herrn zu verlassen, dass er mir die Interpretation und die Bedeutung von diesem Wort gibt, das geschrieben steht. Und ich bin ihm dankbar für das, was er in dieser Woche für uns getan hat, dass wir der Öffnung der Siegel. Und vielleicht wäre es eine gute Sache, wenn am Sonntagmorgen, ihr wisst oftmals, wir wollen nicht missverstanden werden, aber ihr wisst manchmal, es geschieht doch. Und deshalb vielleicht Sonntagmorgen, wenn alle, die eine Frage diesbezüglich in ihren Gedanken haben, sie aufschreiben und am Samstagabend hier auf den Tisch legen würden, sodass ich sehen kann, was es ist. Und dann werde ich am Sonntagmorgen versuchen, sie für euch zu beantworten, so der Herr will. Ich denke, das wäre besser als das, was wir geplant haben. Denn manchmal wird etwas missverstanden, wisst ihr? Und auf diese Weise würde es ausbügeln, wisst ihr? Dann ist es so, wie es sein soll. Denn irgendwann, nun, jemand rief heute an und sagte, dass rief an und wollte wissen, ob es wahr wäre, dass, wenn die Entrückung stattfindet, nur einer in Jeffersonville und einer in New York wäre und die übrigen von Übersee. So seht ihr, es ist einfach missverstanden. Dann sagte jemand, dass Samstagabend, falls der Herr uns das letzte Siegel gibt, dann würde Jesus Sonntagmorgen hier sein. Seht, also es ist ein, seht ihr nicht, das ist nicht so. Und ihr nicht, es ist nicht so. Wir wissen es nicht. Wenn irgendjemand euch sagt, dass sie wissen, wann er kommt, so wisst ihr gleich, dass sie sich von vornherein irren, denn niemand weiß das. Doch wir möchten heute so leben, als ob es gerade jetzt wäre. Ich möchte es jetzt einmal etwas anders sehen lassen. Seid also bereit. Ich glaube, dass Jesus gemäß seiner Zeit in weniger als 3 Minuten von jetzt ankommen wird. Wisst ihr, wie lange das sein würde? Ungefähr 35 Jahre. Seht, 1000 Jahre sind bei ihm nur ein Tag. So wenn ihr den Apostel damals sagen hört, die Zeit ist nah, und hier drüben, die Zeit ist nah, der Apostel sagte, das in Offenbarung, wisst ihr, wie lange das her ist? Das ist noch nicht, bei Gott war es erst gestern, noch nicht einmal 2 Tage her. Und seht, wenn es 3 Minuten sind, weniger als 3 Minuten seines Kommens, seht, das wäre ungefähr 30 Jahre für uns oder etwas in dieser Größenordnung. Und seht, was 3 Minuten für ihn wären, er erhebt sich bereits, um zu kommen. Also wir, ihr, manchmal, wenn ihr hier lest, spricht er in der Sprache des Wortes, nicht in unseren Begriffen. Wenn ich nun wüsste, dass er morgen Abend käme, morgen Abend, so würde ich morgen studieren und ihn bitten, dass er mir die Botschaft für das 4. Siegel geben möchte. Ich würde hierher kommen und es wie immer predigen, seht. Ich möchte jeden Tag genau das tun, was ich tun würde, falls er kommt. Und ich wüsste an keinem anderen besseren Platz angetroffen zu werden, als direkt auf dem Posten der Pflicht. Seht, gerade auf dem Posten der Pflicht. Also machen wir einfach weiter, bis er kommt. Manchmal, wenn wir einfach nur lesen und nun seid wirklich sorgfältig und ihr lest, besorgt euch die Tonbänder und hört ganz genau zu, denn von dem Tonband wird es euch klar werden, denn ihr könnt die Tonbänder zurücklaufen lassen und sie sind wirklich gut und deutlich, so wird es euch daher klarer werden. Nun, ich hoffe, dass jeder hier heute Abend in Liebe mit Christus verbunden ist und jeder liebt ihn. Ich sage euch, was manchmal die Leute verwirrt, ist, dass jemand reinkommt und den ersten Teil der Predigt nicht mitgekriegt hat. Seht, dann kommen sie rein und hören, wie ihr euch auf etwas bezieht, auf etwas zurückgeht. Und sie nehmen das, was gesagt wurde, ohne den ersten Teil zu kennen. Dann ist alles verwirrend für sie, seht. Und sie denken, dass etwas anderes gesagt wurde, aber es ist nicht so. Wenn ihr nun eine Frage habt, wenn ihr etwas nicht versteht, schreibt es einfach auf ein Stück Papier. Legt es irgendwann zwischen jetzt und Samstagabend ein. Und ich werde am Sonntagmorgen versuchen zu, wenn irgendetwas für euch unklar bleibt und ihr, nun, ich frage mich, was damit hier gemeint ist, ich habe es nicht verstanden, ihr wisst, was ich meine, dann werde ich versuchen, es am Sonntagmorgen für euch zu beantworten, so der Herr will. Nun, heute Abend werden wir wieder aus diesem gesegneten ursprünglichen Wort aus dem 6. Kapitel lesen und wir beginnen heute Abend mit dem 3. Siegel und das ist der 5. Vers, der 5. und 6. Vers. Und morgen Abend werden wir die 4 Pferdereiter abschließen, das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd und das fahle Pferd. Und ich möchte Folgendes sagen, dass jedes Mal, sogar bis heute Morgen etwa, oh, ich stehe wirklich sehr, sehr früh auf und gehe ins Gebet, bevor sich etwas bewegt. Und ich bleibe den ganzen Tag anhaltend im Gebet. Doch früh heute Morgen kam der Heilige Geist dahin, wo ich war. Und so klar, wie es nur sein kann, sah ich, wie sich dieses weitere Siegel jetzt öffnet, ganz genau, jetzt, er hört mich, ich weiß es und ich bin sehr dankbar. Nun, denkt jetzt einfach daran, dass etwas geschieht, dass ich hoffe, dass ihr es erfasst, seht, dass etwas passiert. Ich möchte diese Gemeinde nur einmal testen und sehen, ob sie tatsächlich etwas wahrnehmen, bevor es tatsächlich stattfindet. Jetzt denkt daran, was ich euch gesagt habe. Und nun, der Herr helfe uns. Jetzt im 5. Vers, Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, aber dem Öl und Wein füge keinen Schaden zu. Lasst uns jetzt ein wenig Hintergrund zu den Siegeln geben, durch die wir gegangen sind. Denn genauso wie bei den Gemeindezeitaltern, ja doch, versuchen wir einen Hintergrund zu legen, es irgendwie ineinander überfließen zu lassen, bis ihr... Das ist die Art und Weise, wie die Zeitalter in der Schrift tatsächlich sind. Eins geht ins andere über, genauso wie wenn man eine Leiter hinaufsteigt, besser gesagt eine Stufe hinaufsteigt. Eine läuft zur anderen runter und kommt so zurück, so wie ihr eine Stufe hinaufsteigt. Und jetzt dieses Siegel, das, es ist ein, das Buch der Erlösung, versiegelt. Versteht das jeder? Und dieses Buch ist mit sieben Siegeln versiegelt. Es ist ein siebenfach versiegeltes Buch. Versteht ihr? Nun erinnert euch, wie wir es euch darstellten und es von Jeremia und all den Namen. Nun sie, als sie hatten, sie schrieben es so auf ein Schriftstück oder vielmehr ein Stück Papier. Kein Papier, sondern es war eine Haut. Und sie rollten es auf, etwa so, das nun. Und dann wurde das Ende davon so gelassen, das zeigt an, was da ist. Dann nimmt das Nächste die gleiche Position ein, rollt sich in gleicher Weise auf, rollt sich so. Und dann hier am Ende wird es so abgerissen und es bleibt ein anderes übrig. Nun, das war das siebenfach versiegelte Buch. Nun, solche Bücher hatten wir bis vor kurzem nicht. Die Bücher in vergangenen Zeiten waren Schriftrollen. Sie waren aufgerollt. Und dann, wenn sie das Thema oder irgendetwas, wie wenn die Bibel aufgerollt ist und ihr das Buch Jesaja lesen wollt, müsstet ihr es hier zu Jesaja umwenden und es so entrollen und es lesen. Und dies ist ein Buch der Erlösung mit sieben Siegeln. Und jetzt finden wir heraus, dass das Lamm hervorkommt, das Buch aus der Hand dessen nimmt, der auf dem Thron saß und die Siegel bricht und löst. Und das löst, die Siegel für die Menschen löst. Und die vier Lebewesen sitzen dort, die wir in den Gemeindezeitaltern schon durchgenommen haben. Dieselben vier Lebewesen. Und ihr seht sie durch die ganze Schrift hindurch. Und er ist derjenige, der das Öffnen dieser Siegel ankündigt. Und wir sehen also, es ist ein Buch der Erlösung. Dann gingen wir zurück und kamen zum Verwandtschaftserlöser. Und wir nahmen ihn durch, um zu sehen, was sein Werk war. Und nun, in all diesen Jahren hat Christus das Werk des Verwandtschaftserlösers getan. Nun, alle, die das verstehen, sagen Amen. Er hat das Werk des Verwandtschaftserlösers getan. Aber es wird eine Zeit kommen, wenn das Erlösungswerk zu Ende ist. Und wenn das Erlösungswerk vorbei ist, verlässt er den Thron, wo er jetzt sitzt. Aber das ist nicht sein Thron. Wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist nicht sein Thron. Der gehört dem Geist, Gott. Christus, das Lamm, er gehört ihm nicht. Er ist der fleischgewordene Gott. Seht, es ist derselbe Gott, der Fleisch geworden ist. Jetzt erhebt er sich von dem Sitz. Zuerst ging die Ankündigung aus. Denn wer kann kommen und dieses Buch der Erlösung nehmen? Seht, denn der ganze Plan der Erlösung von Adam an, alles, was Adam verloren hatte, bis Adam war nichts verloren. Und nach Adam war alles auf der Erde verloren. Und alles, die gesamte Schöpfung der Erde war verloren. Und alles fiel mit Adam. Er überquerte die Kluft, über die niemand mehr zurückkehren konnte. Überhaupt nicht. Der Mensch, als er sündigte, verließ er seinen Weg. Es gab für ihn kein Zurück mehr. Und dann, als diese Frage gestellt wurde, Johannes, der Offenbarer, der Prophet Johannes war in der Vision und sah es. Und da war kein Mensch im Himmel, kein Mensch auf der Erde, kein Mensch unter der Erde oder niemand, der überhaupt würdig war, das Buch anzuschauen. Seht, bedenkt das mal. Dann kommt das Lamm hervor und er nimmt das Buch. Nun wurde Johannes aufgefordert, nicht mehr zu weinen. Er sagte, siehe, der Löwe von Juda hat überwunden und er kann das Buch nehmen und es öffnen. Also wandte er sich um nach einem Löwen zu sehen. Und er sah ein Lamm. Der Älteste rief und sprach, ein Löwe hat überwunden. Als er aber kam und sah, war es ein Lamm, das vom Thron hervorkam. Nun, er hatte das nie zuvor bemerkt. Warum? Er war dort im Hintergrund und tat sein Erlösungswerk. Denn er blutete für die Menschen, legte Fürbitte für die Menschen ein, bis die letzte Seele hereinkommt, die vor Grundlegung der Welt im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stand. Es werden einfach nur so viele von ihnen dort sein. Und das ist es dann. Das ist alles. Die anderen wollen nicht einmal hereinkommen. Sie haben kein Verlangen, hereinzukommen. Wenn also dann diese letzte Seele hereinkommt, dann ist die Zeit der Erlösung beendet. Dann kommt das Lamm hervor, um sein Recht für die zu beanspruchen, die er erlöst hat. Und das ist die ganze Schöpfung. Die Erde und alles gehört ihm. Seht, er hat es mit seinem eigenen Blut erlöst. Und als er hervorkam, um dieses Buch zu nehmen, um es zu öffnen, ja doch, meine Güte, Johannes weinte nicht mehr. Und er sah, und dieses Lamm war ein geschlachtetes Lamm. Es war schon getötet worden, aber es war wieder lebendig. Und nun haben wir herausgefunden, dass ein geschlachtetes Lamm ein blutiges Lamm ist, das überall blutet. Es war geschlachtet worden. Nachdem es geschlachtet wurde, ist es wieder auferstanden. Es saß auf dem Thron, sagen wir so, hinter dem Thron und legte Fürsprache ein für all die Seelen, die kommen würden. Als dann der Letzte hier war und es vollendet war, der Gott hielt immer noch das Buch der Erlösung. Seht, jetzt tut er nur noch das Werk des Verwandten. So wie Boas hinging und Ruth einfach da saß und wartete, bis Boas das Werk eines Verwandtschaftserlösers getan hatte, erinnert ihr euch, wie ich vor kurzem darüber gepredigt habe? Ruth, die Ehrensammelnde und Ruth, was auch immer sie tat und so weiter. Und die letzte Sache war, dass Ruth wartete. Erinnert ihr euch, wie ich es als Typ auf die Gemeinde darstellte, während Boas hingeht, um das Werk eines Verwandtschaftserlösers zu tun? Er tat es, stieß seinen Schuh weg und gab ein Zeugnis und erlöste Naomi und gewann dadurch Ruth. Also wartete Ruth einfach, weil sie sich bereits abgemüht hatte. Sie hatte schon alles andere getan, doch nun wartete sie. Und dann, wenn die Gemeinde wartet und ruht, die meisten von ihnen ruhen im Staub der Erde, während er sein Werk als Verwandtschaftserlöser tut. Und die Welt wird immer schlimmer und die Sünde häuft sich auf und Krankheit und Probleme und Tod und Leid. Die gottlosen Männer und gottlosen Frauen sterben einfach weiter. Krebs frisst sie auf und alles Mögliche, wenn sie sich nicht genug Glauben aneignen können, um sich danach auszustrecken und es zu erfassen. Nun beachtet, als dann alles vorbei war, nachdem sein Vermittlerwerk getan war, kommt er hervor und nimmt das Buch aus seiner Hand. Und dann fangen Johannes und alles im Himmel an, die Seelen unter dem Altar fangen an zu jubeln, wir werden das im sechsten Siegel wieder bekommen. Und wie sie sich freuen. Und sie fielen nieder, die Ältesten, und schütteten die Gebete der Heiligen aus. Und die Seelen unter dem Altar riefen, würdig bist du, denn du hast uns für Gott erkauft. Und wir gehen zurück auf die Erde, um als Könige und Priester zu leben. Oh, da gab es ein großes. Und Johannes sagte, jeder im Himmel, alles unter der Erde und alles hörte ihn dafür Gott preisen. Johannes muss seinen Namen darin gefunden haben, wisst ihr, die ganze Zeit. Dann sagte er ist würdig, das Buch der Erlösung zu nehmen. Jetzt gehört es nicht mehr dem Richter, es gehört dem Erlöser. Und er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Jetzt wird er der Gemeinde zeigen, was er tat. Amen. Seht ihr? Dann nimmt er einfach, aber das Buch ist geschlossen. Niemand wusste etwas. Sie wissen, dass es ein Buch der Erlösung war, das da lag, aber es sollte in den letzten Tagen geoffenbart werden. Laut Offenbarung 10 wird dem siebten Engel die Botschaft davon gegeben werden. Denn es heißt, dass in den letzten Tagen des Posaunens, des siebten Gemeindezeitalters, des siebten Engels, wenn er posaunt, sollen alle Geheimnisse Gottes vollendet sein durch sein Posaunen. Dann, nachdem es geoffenbart ist, kommt der Engel vom Himmel herab, der Christus ist. Denkt daran, dieser Engel ist auf der Erde, ein Botschafter. Christus kommt herab, ihr seht ihn im 10. Kapitel der Offenbarung, setzt einen Fuß auf das Land, den anderen auf das Meer, ein Regenbogen über seinem Haupt, Augen wie und Füße wie Feuer und so weiter. Erhebt er seine Hand und schwört bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, auf dem Thron, dass es wird keine Frist mehr sein. Und wenn er diesen Schwur leistet, äußern sieben Donner ihre Stimme. Und der Schreiber, welcher Johannes war, sollte aufschreiben, was er sah, als er hinaufgenommen wurde. Er begann zu schreiben. Er sagte, schreibe es nicht, weil schreib das nicht. Es ist ein Un. Er sagte, versiegle es. Worin? Versiegle es. Sage es nicht. Seht, es soll geoffenbart werden, aber es ist nicht einmal im Wort geschrieben. Und dann, wenn er beginnt, die Siegel zu öffnen, finden wir heraus, dass sie alle rätselhaft waren. Seht ihr, als er das erste Siegel öffnete, dachte er, hier wird es sagen, und es wird geschehen, dass dieser und jener zum Thron kommen wird und gewiss dies tut und dieser wird jenes tun. Als es jedoch geschah, hier kam ein weißes Pferd mit einem Reiter hervor. Nun, er hatte einen Bogen in seiner Hand und ihm wurde nach einer Weile eine Krone gegeben, sagte er. Das ist alles. Und das Lamm wandte sich wiederum um und öffnete ein weiteres Siegel. Und hier kam ein schwarzes, ein roter Pferdereiter hervor und er hatte ein Schwert wurde ihm gegeben. Und er ging aus, um Krieg zu führen. Und ihm wurde große Macht gegeben und es nahm Frieden von der Erde und töteten einander. Das war eine Art von, immer noch eine geheimnisvolle Sache, nicht wahr? Als er es öffnete. Und dann geht es weiter und sagte, in der Zeit, kurz vor diesen sieben Donnern, sind alle Geheimnisse hier offenbart. Nun seht, dann stellen wir fest, wie wir studiert haben, dass wir durch die Zeitalter hindurch Reformatoren hatten. Keine Propheten, Reformatoren. Und jeder Dienst hat sein eigenes Werk. So wie ein Mann, der ein Telefonist ist, nicht unbedingt ein Elektriker ist. Er mag vielleicht einen kleinen Job darin tun. Und so wie ein Mann, der ein Leitungsmonteur ist, nun, er ist sicherlich ein Mann, der Holzmasten für die Stromleitungen gräbt und nie irgendwelche Leitungsarbeiten gemacht hat. Der sollte besser von der Leitung wegbleiben. Aber er macht vielleicht ein bisschen Ausbesserungsarbeit oder so. Aber wenn die wirkliche Sache dem letzten Teil der Gemeinde am letzten Tag geoffenbart werden soll, ist es gemäß der Schrift, wie Gott gesagt hat, was er uns senden würde. Und wir haben es durch und durch erforscht, dass er vorausgesagt hat, dass der Geist des Elia in einer Person wiederkommen würde. Nun, ich denke, das ist genauso klar gemacht worden. Und wir schauen danach aus, dass das geschieht, dass irgendwo eine gesalbte Person in den letzten Tagen auftritt. Nun werdet ihr eine Menge Fanatiker und alles andere hören, aber das ist nur zu versuchen. Es ist der Teufel, der versucht, von der echten Person abzulenken, wenn sie kommt, seht. Aber es wird genau ausgewiesen sein. Ihr wisst, was Elia war und beobachtet das. Und ihr werdet es erkennen. Und wenn er dann, nun, die Auserwählten werden es wissen. Nun, die anderen, die werden es ganz bestimmt nicht wissen. Sie werden es um eine Million Meilen verfehlen. Wie? Wir sind das alles durchgegangen und haben gezeigt, wie sie Johannes verpassten, wie sie Elia verpassten, wie sie Jesus verpassten, wie sie die ganze Zeit verpassten. Sie werden dasselbe tun. Denn die Bibel sagte es so, seht ihr? Also zu der Zeit, dann wird es sehr demütig sein. Es wird so einfach sein. Das wird, was die Leute dazu bringen wird, sich davon abzuwenden. Es ist zu einfach für sie. Wir stellen fest, dass immer, wenn Menschen klug und und gebildet werden und eine ganze Menge wissen, dann, das ist genau die Art, die es verpasst. Wisst ihr, seht, Jesus hat diese Art von Leuten nie zu seinen Jüngern gemacht. Er nahm ungelehrte Menschen, Fischer, und niemand war mit ihren Gemeinden und so verbunden. Er nahm nur gewöhnliche Männer, Zöllner und Bauern und Fischer und so weiter, um sein Werk zu tun, seht, denn sie wissen, dass sie nichts sind, und dann kann er etwas aus ihnen machen, seht, solange sie wissen, dass sie nichts sind, dann kann Gott wirken. Aber wenn sie anfangen zu denken, dass sie etwas wissen, dann, ihr wisst nichts, was ihr wissen solltet, sagt die Bibel, also dann finden wir das. Nun stellen wir fest, dass diese Geheimnisse geoffenbart werden sollen. Und warum haben diese anderen Männer, Wesley, Luther und diese großen Reformatoren, die Rechtfertigung, Heiligung, das Pfingstzeitalter mit der Taufe des Heiligen Geistes und andere Dinge herausgebracht? Warum haben sie diese Botschaften nicht verstanden? Warum haben sie sie nicht bekommen? Weil sie Reformatoren waren, versteht ihr? Genauso wie es anders betrachtet Leute gab, die Macht als Könige hatten, aber keine Könige waren. Seht, ihr müsst die biblische Terminologie von allem beachten. Seht, jetzt passt auf. Aber dies, der Grund, warum all das Verirren endet, der geheimnisvolle Teil über die Rechtfertigung, der geheimnisvolle Teil der Heiligung, der geheimnisvolle Teil der Taufe des Heiligen Geistes. Und ja doch, welche Art hat Eva einen Apfel gegessen oder hat sie einen Granatapfel gegessen oder so etwas? Seht, hat, was war der Same der Schlange? Und ist die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes oder im Namen des Herrn Jesu richtig? Und oh, hunderte von diesen Dingen bleiben als lose Enden offen, seht ihr? Und dann, in der letzten Stunde wird dieser Bursche kommen und die Sache offenbaren, seht, die Schriftstellen aufnehmen. Es wird genau identifiziert. Schaut, ja, mein Herr, und nun, es wird jetzt keine große aufgeblasene Sache sein. Es sieht hier in der Bibel so aus, als ob es etwas Gewaltiges wäre. Wie viel großartiger war es, als Johannes da runterkommen und taufen sollte? Denkt nur mal nach. Die Propheten, ganz, ganz weit zurück, Jesaja, Malachi und alle sprachen von ihm, wenn er kommen würde. Und als er kam, war er nur ein einsamer, alter, ungebildeter Bursche mit einem Bart über seinem ganzen Gesicht und mit Haar, das wie ein zotteliger Wurm abstand, und einem großen, alten Stück Schafsfell, das um ihn herum drapiert war. Überhaupt keine Bildung, und soweit wir wissen, ging er keinen einzigen Tag in seinem Leben zur Schule. Seht, hier kommt er aus der Wildernis nicht einmal in einem Pult willkommen und stand da draußen am Jordan und begann die Leute zur Buße aufzurufen. Stellt euch das mal vor. Die Bibel sagt, dass alles so gewaltig sein wird an jenem Tag, bis alle Höhen erniedrigt und alle Täler erhöht werden. Ja, mein Herr, und alles Hügelige wird zur Talebene. Ja doch, ich kann mir vorstellen, dass sie da draußen dachten, dass Johannes oder dieser große Vorläufer Christi hervorkommt und einfach die ganze Wüste nimmt und sie glättet und sie wieder in Gras verwandelt. Seht ihr? Oh, ich kann mir vorstellen, dass sie sich alles schon zurechtgelegt hatten, ungefähr so, wie sie es heute tun. Aber es war so bescheiden, dass sogar die Apostel es verpassten. Sie sagten, nun, warum sagt die Schrift, wenn die, du gehst da hinauf, um jetzt geopfert zu werden? Warum sagt die Schrift, dass Elia zuerst kommen muss? Er sagte, er ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst, und mit dem Menschensohn werden sie dasselbe tun. Aber Johannes, sagte er, tat genau das, wozu er bestimmt war. Und sie taten mit ihm genau das, was sie tun sollten, und sagte, so muss der Menschensohn leiden. Ich schätze, dass nicht mal ein Drittel des gesamten jüdischen Volkes wusste, dass Jesus Christus auf der Erde war. Sie wussten es nicht. Die mögen von irgendeinem Fanatiker irgendwo da unten gehört haben. Aber sie schenkten dem keine Beachtung, machten einfach weiter. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, ich glaube, dass sogar, nun, es hieß nicht, dass er im Geheimen kommen würde, doch die Entrückung wird ein Geheimnis sein. Wenn also das so geheim war, als er kam, wie viel mehr wird die Entrückung unbekannt sein? Seht ihr? Sie werden es nicht wissen. Direkt werden sie sagen, nun, ich dachte, wir sollten eine Entrückung haben und all dieses Gericht auf der Erde. Er wird sagen, es hat bereits stattgefunden und ihr habt es nicht gewusst. Seht ihr, es wird so sein, genau wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Buch, das ich einmal las. Wie heißt es nochmal? Romeo und Julia oder so ähnlich. Er ist irgendwie die Leiter am Haus hochgeklettert. Ist schon lange her. Und kam, holte seine, um sie in der Nacht rauszuholen. Also so wird es stattfinden und es wird vorbei sein. Nicht, sie werden einen Haufen Engel mit ein paar Spaten runterschicken und die Gräber ausheben? Die Bibel sagt, wir werden verwandelt werden, bevor ihr auch nur mit der Wimper zucken könntet. Nur ein Zwinkern. Es wird alles vorbei sein, so schnell. Sagen einfach, jemand ist verschwunden. Nun, ich könnte mir vorstellen, wenn wir heute die ganze Welt absuchten, verschwinden jeden Tag 500 Menschen von der Erde. Seht? Und sie wissen nichts davon. Sie tauchen einfach auf, verschwinden. Nun, es werden nicht allzu viele in die Entrückung gehen. Und ich will euch keine Angst machen. Und ich glaube nicht, dass es so ist. Aber ich will euch nur sagen, was er gesagt hat. Und ihr wisst es selbst, wie es war in den Tagen Noahs, in denen 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. 8 Seelen aus der Welt wurden durchs Wasser hindurch gerettet. Nun, ihr sagt, oh meine Güte, es ist nicht nötig, dass ich es versuche. Das zeigt, dass ihr nicht die Art von Glauben habt, den ihr braucht. Wenn es nur einen geben wird, dann bin ich das. Amen. Denn ich glaube. Seht, so wollt ihr es glauben. Seht, ich bin es. Sicher, ich will so nahe zu ihm leben, dass ich weiß, dass er mich holen wird, wenn er kommt. Ich glaube es. Das stimmt. Wenn alle anderen es verpassen, werde ich durch seine Gnade dort sein. Denn er hat es mir versprochen. Und ich weiß, dass ich dort sein werde, denn er kann nicht lügen. Und ich weiß, dass meine Seele und mein Leben Zeugnis ablegen und ich versuche jeden Tag so zu leben, als würde er kommen. Also werde ich dieser eine sein. So sollt ihr fühlen. Wenn es 8 sein werden, so werde ich einer von diesen 8 sein. Wenn es 500 sein werden, werde ich einer von diesen 500 sein. Ich weiß nicht, wie es mit dem anderen Burschen ist, aber ich will einer dieser 500 sein. Seht ihr? In der Weise wollt ihr darüber denken. Seht, wenn ihr nicht so darüber denkt, stimmt etwas mit eurem Glauben nicht. Versteht ihr? Ihr seid also noch nicht sicher, dass ihr errettet seid. Ihr vermutet es nur. Tut das nicht. Also gut. Wir werden doch wohl noch zu diesem Siegel kommen, oder? In Ordnung. Ich möchte jeden Abend, ich weiß nicht, ob es euch etwas ausmacht, wenn ich eure Zeit in Anspruch nehme. Wir könnten etwas früher fertig werden. Es gibt nicht allzu in dieser Offenbarung von diesen Siegeln, denkt daran. Es ist eigentlich nur ein Vers. Das erste bringt die Ankündigung davon. Der zweite Vers. Die meisten aller Kommentare und so weiter, die ich darüber gelesen habe oder das Lesen ihrer Gedanken, und ich habe immer geglaubt, wie fast alle von ihnen, dass dieser erste Reiter die frühere Gemeinde war. Aber als der Heilige Geist es offenbarte, war es völlig gegensätzlich dazu. Und so dann, was es tut, zeigt nur, was es ist. Und dann versuche ich, nun, für mich ist das sehr heilig. Das ist der Grund, warum ich lieber diese Fragen beantworte und damit es alle wissen und auch auf dem Tonband, damit sie es jetzt verstehen. Seht, ich habe versucht, abends eine Weile den Hintergrund zu legen, um die Menschen reinstürmen und drängen. Und ihr solltet das nicht tun, seht, doch wenn es so ist, es sind menschliche Wesen und es ist heiß hier drin und ihr seid unruhig. Doch ihr seid sehr, sehr nett. Das Beste, was ich je gesehen habe, wie sich die Leute im Tabernakel verhalten. Bei dieser Versammlung, sie sitzen still und Mütter bringen ihre Babys in die Kinderkrippe, wenn sie anfangen zu weinen. Und alles war sehr nett. Aber ich versuche, einen Hintergrund zu legen, bis ich einfach die Salbung des Geistes auf mir spüre, um diese Worte zu sprechen, um zu sagen, was mir offenbart wurde. Und wenn ich dann irgendwo dabei hier einen Fehler gemacht habe, dann wird er es sicher hier vor allen Leuten für mich korrigieren. Ich möchte es. Es ist Es ist, ich will es richtig. Es ist nicht nötig, einfach zu nehmen, was man sich vorstellt. Es muss etwas Richtiges sein. Und das möchten wir. Wir möchten, dass Gott uns das gibt, was richtig ist. Jetzt haben wir dies also durchgenommen, diese Reiter, während sie hervorkamen. Das erste Pferd jetzt, und wir erkennen, dass das der Antichrist war, der ausging.
Und dann stellten wir gestern Abend fest, dass derselbe Bursche, der als Antichrist, als ein weißes Pferd ausging, wir fanden ihn gestern Abend mit einem Schwert. Er ritt und tötete Menschen. Nun, es gibt immer das Natürliche und das Geistliche. Und der Gemeinde zuliebe möchte ich es typisieren, bevor wir zur Öffnung dieses Siegels kommen. Das, was er mir gegeben hat, habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe hier mehrere Bibelstellen, 7 oder 8 Seiten davon, auf die ich mich beziehe. Beachtet, ich möchte einen Typ auf die Gemeinde geben und es so deutlich machen, dass ihr es sehen müsst. Seht? Also im Garten Eden war eine natürliche Braut. Erinnert ihr euch an gestern Abend? Diese natürliche Braut war Adams Liebling, noch nicht seine Ehefrau, denn er hatte sie noch nicht als seine Frau erkannt. Genau wie Maria, die Frau Josefs war, doch er hatte sie noch nicht erkannt. Sie wurde schwanger befunden, seht ihr? Also bevor Adam seine Frau erkannte, war sie nur eine Braut für ihn. In Ordnung. Und wir stellen fest, dass Gott sie fiel im Garten Eden, weil sie sich nicht an Gottes Wort hielt. Nun, er wusste, dass Satan unter ihnen losgelassen würde. So gab er ihnen einen Ort, hinter dem sie geschützt waren, um sie zu stärken. Nun ja, wer wüsste einen besseren Ort, geschützt zu sein, als bei Gott, wenn er für seine eigenen Kinder Sorge trägt? Wenn ich mich um meinen kleinen Josef kümmern wollte, nun ja, Bruder, alles, und ich wüsste, dass sein Leben davon abhinge, ja doch, würde ich, und es wäre mir möglich zu tun. Nun, wenn 40 Fuß Beton verstärkt die Sache wäre, würde ich es tun. Das ist, ich würde es 90 Fuß machen, um sicher zu sein. Und wenn ich so in Bezug auf meinen kleinen Jungen denken kann, der, wenn sein sterbliches Leben verloren wäre, ich glaube, dass ein Kind errettet würde, wie viel mehr wird Gott an sein Kind denken, das sonst ewig verloren wäre? Wohinter sollte er ihn stellen? Er stellte ihn hinter sein eigenes Wort. Solange ihr in diesem Wort seid, seid ihr sicher. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so bittet einfach, was ihr wollt. Das ist es, das Wort. Als Eva also im Garten umherging, traf sie auf die Schlange, einen sehr geschliffenen Burschen. Und er begann, er war auf der anderen Seite. Gott lebt, wohnt und wirkt in Demut, niemals auf andere Weise. Seht, nun die kleine demütige Dame ging da entlang und Satan kam als eine Art weiser, glatter, polierter Bursche daher und er wollte ihr das Programm verkaufen. Solange, egal wie viel Satan in der Nähe war, solange sie hinter diesem Wort blieb, war sie in Ordnung. Seht, also lasst Satan tun, was er will. Verbleibt einfach mit dem Wort. Macht nicht den geringsten Unterschied. Wenn er sagt, ja doch, du bist krank, durch seine Striemen bin ich geheilt. Nun, du wirst sterben. Er wird mich wieder auferwecken. Er hat es verheißen. Seht, steht nur hinter dem Wort. Das ist alles. Christus selbst bezog sich auf das Wort. Es steht geschrieben. Seht, nun, bleibt hinter dem Wort. Aber Eva fing an, etwas nachzugeben. Aber sie ließ nie alles fallen. Sie ließ nur ein kleines Satzglied fallen. Und das wollte Satan, dass sie das tut. Er nahm sie von Gottes Verheißung weg, indem er argumentierte. Versucht niemals, über Gottes Wort zu argumentieren. Glaubt es nur, seht? Also ging sie davon weg, und bevor Adam sie zur Frau bekam, war sie schon von Satan beschmutzt. Und habt ihr das bemerkt? Christus hat genau das Gleiche getan. Nun, um zu erlösen, musste Gott zuerst da sein, Habt ihr das beachtet? Maria, bevor sie zu Josef kam, war der Heilige Geist schon da. Amen. Seht ihr? So kam der Erlöser hervor. Nun beachtet, die natürliche Frau fiel und Gott schuf einen Weg, um sie zu erlösen. Obwohl sie gefallen war, bereitete er einen Weg. Nun, das war die erste Braut auf Erden, die fiel, bevor ihr Mann und sie verheiratet waren. Sie fiel durch die Vernunft des Denkens, anstatt mit dem Wort zu verbleiben. Sie fiel. Und sie fiel in den Tod, ewige Trennung. Mit ihr nahm sie ihren Mann und alles, was es auf der Erde gab. Sie fiel. Nun aber schuf Gott voller Barmherzigkeit einen Weg, um diese Frau zu erlösen. Und nun verhieß er und sagte ihr, dass irgendwann in der Zukunft das wahre Wort zu ihr zurückkäme. Das wahre Wort wird ihr bekannt gemacht werden. Denkt jetzt daran, denn er verhieß Christus durch die Frau. Und Christus ist das Wort. Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, seht, und wohnte unter uns. Gott wohnte unter uns im Fleisch. Er war das Wort. Bevor einem Wort ist ein Gedanke und ein Gedanke muss erschaffen werden, in Ordnung. So wurden Gottes Gedanken zur Schöpfung, als sie gesprochen wurden, durch ein Wort. So ist es, wenn er sie euch als einen Gedanken präsentiert, seinen Gedanken, und es euch offenbart ist, dann ist es immer noch ein Gedanke, bis ihr es aussprecht. Das ist der Grund. Mose ging hinaus, um zu beten, die Feuersäule um ihn herum, und er sagte, geh, halte deinen Stab gen Osten und sprich, rufe nach Fliegen. Da sind keine Fliegen. Doch er ging hin und hielt den Stab dorthin und sagte, es sollen Fliegen kommen. Überhaupt noch keine Fliegen. Ging zurück, aber die Worte, Gottes Gedanke, wurde schon gesprochen. Es ist ein Wort, jetzt muss es geschehen. Nun, seht ihr nicht, wo Jesus sagte, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, nicht, wenn ich es sage, sondern ihr zu diesem Berg sprecht, beweg dich. Und ich schätze, das Erste, was in Moses Zeit geschah, war, dass große, olle, grüne Fliegen anfingen zu summen. Und nach einer Weile waren es 5 Pfund pro Quadratmeter, seht ihr? Wo waren sie hergekommen? Gott schuf sie. Seht ihr nicht, wie kann Gott diese Welt heute Abend mit Mücken zerstören, wenn er will? Nun, er könnte Mücken bis zum Mond anhäufen. Das Einzige, was er tun könnte, ist einfach zu sagen, es sollen Mücken da sein bis zum Mond. Das wäre alles, was es zu tun gäbe. Keine Chemikalien oder sonst etwas. Sie würden einfach wachsen, weiter wachsen, seht? Er kann tun, was er will. Er ist Gott, der Schöpfer. Das Einzige, was man tun muss, ist es auszusprechen. Das stimmt. Er ist der Schöpfer. Nun, wenn wir nur erfassen könnten, wie groß er ist. Seht, er tut einfach das, was er möchte. Er sitzt da oben und sieht sich die Menschen an und diese kleinen Pädagogen haben ausgeklügelt und es gibt keinen Gott und alles. Das ist genau wieder, wie sie in Babel waren. Babel, um genau zu sein. Jetzt stellen wir fest, dass Gott zu Eva sagte, nach so langer Zeit kommt das Wort wieder zu dir. Nun, wie ist sie gefallen? Ich möchte, dass meine Klasse es sagt. Wovon ist sie gefallen? Wovon ist Eva abgefallen? Das Wort. Das ist richtig. Das Wort. Gott sagte, dass er einen Weg bereiten würde, sie wieder zurück zum Wort zu erlösen. In Ordnung. Nach langer Zeit würde ihr das Wort offenbart werden. In Ordnung. Das Wort würde nun zu einem bestimmten Zweck kommen. Gebt nun Acht auf das, was ich sage. Das Wort würde zu einem Zweck zu ihr kommen, nämlich zur Erlösung. In Ordnung. Aber bis dahin hatte sie einen Ersatz, der wirken würde, bis die Zeit für das ursprüngliche Wort käme. Nun, ihr, versteht ihr dies jetzt klar? Seht, er sagte ihr, dass das Wort wieder zu ihr kommen würde, aber bis dahin gab er ihr einen Ersatz, bis diese Zeit kam. Er gab ihr also ein Opfer, das sie darbringen sollte, einen Ersatz für das Blut. Nun, das Blut war von Stieren und Schafen und Ziegen und so weiter, aber es nahm ihre Sünde nicht weg. Seht, es bedeckte nur ihre Sünde. Es nahm sie nicht weg, überhaupt nicht. Es bedeckte sie, denn es war das Blut eines Tieres. Und im Blut eines Tieres ist tierisches Leben. Es war ein Ersatz, bis das Echte. Jetzt zieht euch warm an. Das wirkliche menschliche Blut, wie Menschen sein würden, inkarnierte Gott, ohne Geschlechtsakt, Jungfrau, die Jungfrauengeburt brachte das hervor. Nun wurde Gottes Wort, die Verheißung, Blut und inkarnierte in der Person von Jesus Christus, dem Erlöser, das Blut von Stieren und Böcken und so weiter. Aber jetzt wartet, hier machte Gott die Verheißung und sagte, dass es da sein würde, wenn es käme. Ihr Same sollte der Schlange den Kopf zertreten. Nun, wenn ihr Same nur wie von Adam oder wie von der Schlange gekommen wäre und so weiter, dann wäre es immer noch sündiger Same. Das ist der Grund, warum Johannes weinte. Es gab keinen Menschen, denn niemand, jeder war drüben auf der anderen Seite des Grabens, des Abgrunds. Doch es sollte eine Zeit kommen, in der dieses stellvertretende Blut von Tieren abgeschafft würde. Als das echte Fleisch gewordene Blut kam, Gott wurde Fleisch und Blut. Die Bibel sagte, dass er es war. 1. Timotheus 3,16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, denn Gott wurde offenbart im Fleisch. Das ist richtig. Die Jungfrauengeburt bewirkte dies. Nun, das Blut von Schafen und Böcken bedeckte die Sünde, aber es wurde sie nicht los, denn es war das Blut eines Tieres. Aber es sollte in Ordnung sein, sollte ein Ersatz sein. Und gewiss hatten sie sich an diesen Ersatz gewöhnt, und so machten sie einfach weiter. Und als das wahre, verheißene Wort in Jesus Christus offenbart wurde, der sich als Sohn des großen Schöpfers Gott erwies und selbst als das lebendige Wort Gottes bestätigt wurde, puh, meine Güte, er bewies, dass er es war. Er konnte Dinge in Existenz sprechen. Kein Mensch oder irgendwas auf der Erde könnte das tun. Nichts auf Erden kann erschaffen außer Gott. Der Teufel kann nicht erschaffen. Er ist ein Verdreher dessen, was erschaffen wurde, aber er kann nicht erschaffen. Sünde ist nur verdrehte Gerechtigkeit. Ihr wisst, was ich meine. Was ist eine Lüge? Es ist die Wahrheit, falsch dargestellt, versteht ihr? Was ist Ehebruch? Die richtige legale Handlung pervertiert. Alles sind Sünde, Sünde ist nur die Wahrheit verdreht. Nun, er konnte nicht erschaffen. Aber als Christus kam, bewies er, dass er der Schöpfer war. Da war das Blut, das verheißen war. Wenn ihr das jetzt lesen wollt, ihr lasst es uns kurz aufschlagen. Wir werden uns heute Abend auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen. Es macht mich nervös. Ich denke, jeder will nach Hause gehen, wisst ihr? Und so ist es ein. Lasst uns jetzt zu Apostelgeschichte 2 gehen. Danke. Und wir werden einfach Apostelgeschichte 2 und wir werden herausfinden, ob dies richtig ist oder nicht. Ob er erwiesen wurde, dass er Gott war, in Ordnung, bekommt Apostelgeschichte 2. Lasst uns jetzt hier zum 22. Vers gehen, wo Petrus am Pfingsttag sprach. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Ein Mann, der bestätigt wurde, dass es Gott unter euch war. Genau durch die Dinge, die er tat, bewies er, dass er es war. Hier steht Petrus vor dem Sanhedrin und sagt es ihnen. Nikodemus wusste es auch. Er sagte, Rabbi, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt. Denn kein Mensch könnte diese Dinge tun, es sei denn, er kommt von Gott. Seht, sie wussten es doch. Warum? Jetzt beachtet. Nun, Eva wurde dieses verheißen, aber als diese Braut kam und weigerte sich, als das wahre Wort zu ihr kam. Also weigerte sich die Frau, das anzuerkennen, die hebräische Braut. denn sie war die Braut von Gott. Er verstieß sie in Scheidung. Ist das richtig? Sie war die Braut Gottes. Ihr sagt, nun, sie waren noch nicht verheiratet. Das stimmt. Aber Josef verstieß Maria, wollte Maria verstoßen, bevor sie verheiratet waren. Seht, er war mit ihr verlobt. Und als er kam und das Wort, das er verheißen hatte, zur Hochzeit kam, fand er sie so sehr in ihrem Ersatz eingewickelt, so dass sie die wahre Verheißung, die gegeben wurde, das Wort Christus, nicht annehmen wollte. Vielleicht versteht ihr es nicht. Lasst es mich noch einmal durchgehen. Ich möchte, dass ihr dies versteht. Seht? Ihr, der Braut, Eva, wurde ein Erlöser verheißen. Ihr Erlöser sollte das Wort sein. Und als das fleischgewordene Wort kam, lehnte sie es ab. Ihr wurde ein Ersatz gegeben. Haltet das jetzt fest. Ersatz. Ersatz gegeben, um weiterzumachen, bis der Erlöser kam. Und als der Erlöser kam, wollte sie mit ihrem Ersatz weitermachen und lehnte das wahre Wort ab. Versteht ihr das? Und das war die hebräische Braut. So tat er es durch die zweite Eva, die Braut, die Mutter aller geistlichen Lebenden. Seht, Eva bedeutet die Mutter aller, das ist Geist aller Lebenden. Eva, Mutter aller Lebenden. Als er nun zur hebräischen Braut kam, war sie die Mutter aller Lebenden, doch sie wies ihn ab. Die natürliche Eva fiel in Eden, indem sie auf Satans Argumente gegen Gottes Wort hörte. So fiel sie. In Ordnung, meine Herr. Sie fiel, weil sie das tat. Die geistliche Eva, nun, das ist die Gemeinde, die Braut Christi. Sie fiel nicht in Eden, sondern in Rom. Seht, beim Konzil von Nicäa, als sie es ablehnte, diese pfingstliche Gemeinde, die nach Nicäa ging und auf Roms Argumente hörte, anstatt sich an das Wort zu halten, fiel sie. Und alles um sie herum starb mit ihr. Nun, genauso wie die natürliche Eva fiel, fiel auch die geistliche Eva. Gottes Braut fiel im Garten. Die Braut Christi fiel in Rom. Seht? Beachtet, durch die gleichen Vernunftsüberlegungen gegen Gottes Wort verwirkte sie ebenfalls ihre Tugendsrechte an Satan. Was wir beim Brechen dieser Siegel festgestellt haben, war das Satan und ist immer noch Satan. Die Bibel sagt, dass es der Sitz Satans ist. Und so wie Eva im Garten Eden ihre Tugendrechte verwirkte und sie Satan übergab, tat die Gemeinde, die Braut Christi, dasselbe in Rom, als sie die Bibel für ihre Dogmen und Vernunftsüberlegungen verwirkten. Seht ihr die Typen? Wenn ihr diese Typen genau verfolgt, werdet ihr bestimmt richtig herauskommen. Wenn meine Hand so aussieht wie, wenn ich mich selbst noch nie gesehen habe und ich sehe meinen Schatten kommen, werde ich ungefähr wissen, wie ich aussehe. Seht ihr? Doch so ist es. Wenn ihr sehen wollt, was kommt, schaut auf das, was gewesen ist. Denn all die vergangenen Dinge waren Schatten der Dinge, die kommen sollten, sagt die Bibel. In Ordnung. Denn sie verwirkte ihr tugendhaftes Wort, das Wort Gottes, als sie die Bibel verkaufte und einen Mann einsetzte, der sagt, dass die Kirche das Recht hat, alles zu ändern, was sie ändern wollen. Und das haben sie getan. Und die Braut Christi, die pfingstliche Braut, verkaufte ihre Tugend in Nicäa, genauso wie Eva ihre Tugend an Satan im Garten Eden verkaufte. Ganz genau. Also gut. Gott hat es verheißen. Diese Gemeinde, diese pfingstliche Gemeinde, wusste, dass sie es tun würde, wie er es mit Eva tat. So hat Gott es verheißen. Die Pfingstgemeinde, glaubt ihr, dass sie ihre Geburtsrechte verkaufte, bevor ihre Tugend, als sie dorthin ging? Glaubt ihr das? Sie, gewiss tat sie es. Wozu ist denn ein Glaubensbekenntnis gut, das nicht auf der Bibel basiert? Ich möchte, dass jemand das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis oder auch nur ein Wort davon in der Bibel findet. Das ist ein katholisches Glaubensbekenntnis, kein Glaubensbekenntnis der Apostel. Lest Apostelgeschichte 2,38, das Glaubensbekenntnis der Apostel, wenn er ein... Nun, das haben sie sowieso die ganze Zeit benutzt. Also, wenn ihr seht, sie haben also ihre Geburtsrechte verkauft. Nicht nur das, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler, der Rest von ihnen hat dasselbe getan. Sie bildete eine Konfession. Rom veranlasste sie dazu. Sie bildete eine Konfession und setzte einen Mann als Haupt ein. Und die Methodisten, Baptisten und Pfingstler und alle anderen haben dasselbe getan. Setzten eine Gruppe von Männern an ihre Spitze. Ganz gleich, was Gott sagt. Sie, ihr müsst es so machen, wie sie es sagen. Nun, was ist es? Es ist nichts anderes als geistliche Hurerei. Die falsche Art Frau. Ja, mein Herr, Glaubensbekenntnisse. Verlogene Glaubensbekenntnisse, Menschen gemacht. Als sie das tat, wurde sie, jetzt werde ich es beweisen. Sie wurde gegenüber Gott zu Hure. Glaubt ihr, dass die Bibel es so sagt? Ja, mein Herr, ihre Töchter haben das Gleiche getan. Jetzt in Offenbarung 17, wenn ihr es notieren wollt, Johannes wurde im Geist ergriffen und sah eine große Hure sitzen. Und wir haben es gestern Abend gelesen. Und da waren die sieben Hügel und genau das hatte sie getan. Und sie hatte der Welt ihre schmutzige Unzucht gegeben. Stimmt das? Und alle Könige der Erde trieben Unzucht mit ihr, betrügen und stehlen und lügen und bezahlen für Buße und Novinen und alles andere. Nun, denkt jetzt daran, sie hatte Töchter. Nun, wenn sie ein Leib unter einem Organisationssystem wurde, dann ist das ganze System falsch. Und wenn Eva, indem sie Gott nicht gehorchte, alles um sie herum in den Tod warf, wirft jede Gemeinde, die organisiert, alles, was ihr folgt, in den Tod. Genau. Die ganze Sache ist verloren. Das ist genau gemäß dem Wort hier. Lest Offenbarung 17. Und die Bibel sagt, dass er sie mit Feuer verbrennen wird und alle ihre Kinder mit ihr. Das stimmt. Das heißt, jedes organisatorische System wird mit der Hure verbrennen. Nun, das klingt platt und ich weiß, dass ihr davon hören werdet und ich möchte davon hören und das ist dennoch richtig. Die Bibel sagt es, also ist es richtig. Sie wurde eine Hure. Ihr könnt es im 17. Kapitel von Offenbarung lesen. Was hat sie getan? Sie trieb Unzucht gegen ihren eigenen Mann. Ja, aber, sagt ihr, nein, das ist die Bibel. Das Wort ist Gott. Und wenn ihr eine Sache nehmt, möchtet ihr, dass eure Frau einen anderen Mann küsst? Wenn sie nicht mehr als das täte, würdet ihr nicht wollen, dass sie es tut. Sie würde ihre Untreue beweisen. Wer auch nur ein Wort davon wegnehmen oder eins hinzufügen wird, Halleluja! Christus möchte, dass seine Frau rein ist mit dem Wort. So muss sie sein. Denn nichts, nicht ein Jota oder ein i-Tüpfelchen oder irgendetwas wird von diesem Gesetz vergehen oder von diesem Buch, bis es ganz erfüllt ist. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Legt nicht irgendeine private Interpretation da hinein. Er möchte eine reine, unverfälschte, nicht einmal einen Flirt. Ich möchte nicht, dass meine Frau mit einem anderen Mann flirtet. Und wenn ihr irgendwelchen Vernunftüberlegungen jenseits davon zuhört, hört zu. Flirtet ihr mit Satan? Amen. Fühlt ihr euch nicht religiös? Gott möchte, dass ihr unverfälscht bleibt. Verbleibt völlig mit diesem Wort. Verbleibt genau damit. Also gut. So wie er es Eva im Garten Eden verhieß, verhieß Gott es auch dieser letzten Eva hier. Was die pfingstliche Gemeinde, der Anfang der Gemeinde, die Gemeinde an sich, die Mutter aller Lebenden ist, solange sie da hineingehen. Aber seht, Wenn sie ihrer Sünden teilhaftig werden, sterben sie mit ihr. Hier kommt ein kleiner Bursche vorbei. Er sagt, ich möchte Gott dienen. Die sagen, nun gut, hier ist es, was du tust. Geh da runter und tue Buße. In Ordnung, ich mache es. Ehre sei Gott. Geh da runter und tut Buße. Jetzt komm und schließe dich uns an. Da habt ihr es. Seht, das war's. Das stimmt, ist gleich damit gestorben. Seht, das ist es, was dieses Buch lehrt, nicht was ich sage, weil es hier so sagt, also gut. Nun, Gott verhieß ihr, was er auch Eva verhieß. Er sagte Eva, dass eine Zeit kommen würde, in der das Wort wieder zu ihr zurückkäme. Erinnert ihr euch jetzt? Was sie verloren hatte, würde wieder erstattet werden. Denn es gibt nur eine Sache, die wieder erstatten kann. Und das ist das Wort, ganz genau. Ich sagte, wenn ihr mit dem Gewehr schießt, wenn ihr die Zielscheibe nicht trefft, dann findet heraus, wo es anfing abzuweichen. Ihr müsst dahin zurückkehren und neu anfangen, seht? Und wenn ihr zurückgeht, geht nach Nicäa. Da fangt ihr wieder an, seht? Geht zurück, weg von diesen Organisationen, weg von dieser ganzen Kirche. Und wir haben diese Siegel ganz genau gesehen. Ich habe mich mein ganzes Leben hindurch gefragt, warum ich so gegen organisierte Systeme bin. Nicht gegen die Menschen, nein. Die Menschen sind genau wie ich oder ihr oder jeder andere. Aber das System, dieses konfessionelle System, jetzt erkenne ich es genau hier. Ich habe es bis jetzt nicht gewusst. Das stimmt. Gott versprach der geistlichen Eva, genau wie der natürlichen Eva, dass er ihr das Wort wieder erstatten würde. In den letzten Tagen würde er der Gemeinde das ursprüngliche Wort wieder erstatten. Nun, hört genau zu, ich möchte, dass ihr es sicher erfasst. Gott versprach Eva, dass die Zeit kommen würde, in der das Wort durch ihren Samen wiederhergestellt werden würde. Dieses Wort selbst würde zum Samen werden. Und als sie ihr einen Ersatz gaben, hielt sie an jenem Ersatz fest. Und als das Wort zu ihr kam, was tat sie? Ich will es nicht. Es war zu bescheiden. Es erschien ihr nicht richtig. Es war nicht poliert genug. Ein Stall? Oh mein. So ein Bursche, der nicht einen Tag in der Schule war? Also, das könnte ich nicht akzeptieren. Das ist kein Messias. Ein Bursche lässt sich von anderen so herumstoßen und nennt ihn dann Messias? Lässt sich von anderen einen Lumpen ums Gesicht legen und dann auf den Kopf schlagen und er nannte sich selbst einen Propheten, einen echten, auferweckten Propheten? Eigentlich kannten sie keine Propheten. Jesus sagte das. Er sagte, wenn ihr die Propheten erkannt hättet, würdet ihr mich erkennen. Das stimmt. Nun merkt auf, doch als das Wort genau in dieser Weise zu ihr kam, wie Gott sagte, dass es kommen würde, hatte sie es sich anders vorgestellt. Ich spreche von der Braut, der jüdischen Braut, der hebräischen Braut. Das war Eva von Anfang an. Als es dann hierher kam, wollte sie es nicht. Sie wollte bei ihrem Ersatz bleiben. Nun, Gott verhieß der geistlichen Eva zu Pfingsten, dass es sogar vorher, bevor es geschah, nämlich 400 Jahre bevor die Gemeinde jemals fiel, dass sie abfallen und tun würden, was sie taten. Doch er verhieß, dass er das Wort in den letzten Tagen wieder senden würde. Jesus sagte dasselbe, als er auf Erden war. Er würde es nochmals senden. Und was wird es vorfinden? Es wird dasselbe vorfinden, was es fand, als es zuerst kam, richtig. Sie wollen ihren Ersatz, sie wollen ihre Konfession, sie wollen ihre Glaubensbekenntnisse. Sie wollen einfach so leben, wie sie es wollen. Und sie wollen, nun ja, ich bin so und so und ich gehöre zu so und so. Es macht keinen Unterschied, was Gott tut, wie sehr er sich offenbart. Er könnte Tote auferwecken. Er könnte die Geheimnisse der Herzen erkennen. Er könnte alles tun, was die Bibel sagte, was er tun würde. Das macht keinen Unterschied. Wenn es nicht mit meiner Organisation verbunden ist, ist es ohne Bedeutung. Seht? Das Gleiche, was die hebräische Braut tat. Das stimmt. Seht, sie hörten auf ihren Ersatz und Gott versprach ihnen das Echte. Und als das Echte kam, wollten sie es nicht. Es war zu bescheiden. So ist es auch heute. Wenn es auftaucht, nun, Gott sagte in Malachi 3, dass er in den letzten Tagen die Botschaft senden würde, die wiedererstatten würde. Joel sagte, ich werde all die Jahre wiedererstatten, alles, was Rom von diesem ursprünglichen Pfingstzweig abgefressen hat und alles, was die Methodisten abgefressen haben und alles, was die Baptisten abgefressen haben, sagte Gott, ich werde am letzten Tag wiedererstatten. Das stimmt. Und er kann uns eine solche Person schicken, die das Einzige, wozu Gott jemals sein Wort gesandt hat, war zu einem Propheten, nicht zu Reformern, zu Propheten. Es war nicht die Stunde dafür. Jetzt ist die Stunde gekommen und das ist der Grund, warum wir darauf warten, dass es geschieht. Es wird so demütig und unscheinbar sein und so, oh mein Gott. Denkt ihr, dass diese aristokratischen Methodisten, Baptisten und Presbyterianer, Pfingstler es jemals empfangen werden? Oh, sagt ihr Pfingstler? Die Pfingstler sind die Laodiceaner, reich und brauchen nichts. Es heißt, ihr wisst nicht, dass ihr arm seid. Ihr baut vielleicht millionenschwere Gebäude, aber ihr seid trotzdem arm, geistlich arm. Oh, ihr sagt, ich sehe es alles. Ihr seid blind. Nun, ihr sagt, Gott sei Dank, ich bin bekleidet. Nackt. Nun, ich bin mir unserer Jungen sicher, wir haben Priesterseminare, wir... Und wissen es nicht. Nun ja, das ist genau das Gegenteil. Nun, wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde von Laodicea in diesem Zustand sein würde, und es gibt niemanden auf der Welt, der leugnen könnte, dass dies nicht das letzte Zeitalter ist. Denn das Gemeindezeitalter von Laodicea ist das siebente Gemeindezeitalter. Und hier sind wir. Die zweiten 2000 Jahre beenden es. Es gibt keine weiteren Gemeindezeitalter. Das ist der Grund, warum ihr Geschwister der Spätregenbewegung keine weitere Organisation gründen könnt. Es wird keine mehr geben, das ist richtig. Es ist am Ende. Amen. Es kann keine weiteren Gemeindezeitalter mehr geben. Es ist alles vorbei. Aber wenn die Pfingstbotschaft die letzte Botschaft war, Rechtfertigung, Heiligung, die Taufe des Heiligen Geistes, die letzten drei Botschaften, die letzten drei Gemeindezeitalter bilden die vollständige Geburt. Genauso wie, wenn eine Frau ihr Baby bekommt, das erste, was tatsächlich geschieht, ist Wasser. Das nächste ist Blut, das nächste ist Leben. Als sie Jesus am Kreuz töteten, kam die Substanz aus seinem Leib, um die Geburt zu bilden. Sie stießen in seine Seite, Blut und Wasser kamen heraus. Und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was aus seinem Leib kam, waren Wasser, Blut, Geist. Nun, 1. Johannes 5,7 sagt euch, es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort, das ist Christus, und der Heilige Geist. Und diese drei sind einstimmig. Sie sind nicht eins, aber sie sind einstimmig. Und es sind drei, die Zeugnis ablegen. Oder sie sind eins, meine ich. Ich habe mich da geirrt. Und die drei, die auf der Erde Zeugnis ablegen, sind das Wasser, das Blut und der Geist. Und sie sind einstimmig. Man kann geheiligt sein, ohne gerechtfertigt zu sein. Und man kann gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein. Man kann geheiligt sein, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Ganz genau. Die Jünger in Johannes 17,17 waren geheiligt und bekamen die Macht, Teufel auszutreiben. Aber sie hatten immer noch nicht den Heiligen Geist. Seht, sicher, sie mussten bis Pfingsten gehen und warten, bis der Heilige Geist kam. Da hat Judas sein wahres Gesicht gezeigt. Seht, wie sich der Geist durch Rechtfertigung und Heiligung hindurcharbeitete. Aber als es zum Ende kam, zeigte er sein wahres Gesicht. Seht, das ist richtig. Beachtet nun, und hier sind wir in der Endzeit, und die geistliche Eva, genau wie die natürliche, wie die hebräische Eva, der hebräischen Braut wurde verheißen, dass das Wort wiederkommt. Und der geistlichen Braut von Pfingsten, als sie zu Nicäa fiel, ihr wurde dann verheißen, dass das Wort wiederkommen wird. Nun sagt ihr dann, wenn ihr eine weitere Schriftstelle wollt, wendet euch Offenbarung 10 zu und sagte, in der Stunde der Zeit des letzten Engels, wenn der siebte Engel, der siebte Botschafter beginnt zu posaunen, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Seht, die Wiedererstattung zurück zum Wort. Die Bibel sagt, dass dieser Botschafter der letzten Tage sie wieder zum ursprünglichen Glauben zurückbringen wird. Zurück zum Glauben der Väter. Doch glaubt ihr, dass sie es empfangen? Nein, mein Herr. In den letzten Tagen würde er das ursprüngliche Wort wiederherstellen, wie er es in Malachi 3 sagte. Aber sie hatte es verwirkt. Nun, sie hatte dieses Wort in Nicäa verwirkt. Eva verwirkte es in Eden. Eva verwarf Iris auf Golgatha. Und die Gruppe von Nicäa verwirkte es in den letzten Tagen. Genauso, meine Güte. Als das Wort im menschlichen Fleisch kam, verwarf sie es. Eva, die hebräische Gemeinde von damals, die Mutter allen geistlichen Lebens. Sie war so tot in ihren Traditionen und Dogmen, dass sie es verpasste. So ist es auch mit dieser. Genau, nun gut. Sie verpassten ihn, das lebendige Wort, manifestiert im Fleisch, durch das Wort, das verheißen ist. Das Wort verhieß, diese Dinge zu tun. Die Verheißung wurde gegeben, dass es in den letzten Tagen so sein wird. Wie es in den Tagen Sodoms, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Beachtet jetzt, was in Sodom geschah, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein. Seht, was damals geschah, seht ihr? Nun, er sagte, es würde genauso sein und wir leben in dieser Zeit. Nun, und es könnte sein, schätze ich, dass ich 600 Verheißungen wie diese aus der Schrift bekommen könnte, die sich nur darauf beziehen. Seht, nun ja, doch sie lehnten es ab. Sie hielt an Traditionen und dem Ersatz fest, statt an dem, sie hielt an dem Ersatzblut fest, statt an dem wirklichen Blut. Jesus, das Wort, sagte, als es für sie manifestiert wurde, weil sie an diesen Traditionen festhielt. Jesus, das offenbarte Wort, sagte zu der Braut, der hebräischen Braut, weil ihr an euren Traditionen festhaltet, macht ihr das Wort Gottes ohne jegliche Wirkung für euch. Es kann nicht wirksam sein. Nun, das ist der Grund, warum wir heute die Erweckungen, die wir haben sollten, konfessionelle Erweckungen haben. Wir hatten noch kein wirkliches Aufleben. Nein, 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 mein Herr. Denkt nicht, dass wir Erweckungen haben. Wir haben keine. Oh, sie haben Millionen und Millionen und Millionen von Gemeindemitgliedern, aber nirgendwo eine Erweckung. Nein, nein. Die Braut hat noch keine Erweckung erlebt. Seht, es hat noch keine Erweckung gegeben, keine Manifestation Gottes, um die Braut aufzurütteln. Seht ihr, wir schauen jetzt danach aus. Es wird diese 7 unbekannten Donner da hinten brauchen, um sie wieder aufzuwecken. Seht, jawohl, er wird es schicken. Er hat es verheißen. Jetzt passt auf. Nun, sie war tot. Und wenn die Gemeinden jetzt ihre Glaubensbekenntnisse und Dogmen vergessen würden und einfach die Bibel nehmen und sich auf die Verheißungen berufen würden, dann würde es für sie wirksam werden. Aber seht ihr, Jesus sagte, ihr mit euren Traditionen macht das Wort Gottes ungültig für euch. Nun ja, das ist heute dasselbe mit der geistlichen Eva. Seht ihr, die sogenannte geistliche Braut von heute. Kirche. Sie nimmt das Wort Gottes, aber sie will es nicht annehmen. Stattdessen nimmt sie Dogmen an. Deshalb ist das Wort für sie wirkungslos. Seht, weil sie versucht, ihr Glaubensbekenntnis mit dem Wort zu injizieren. Und es wird nicht funktionieren. Nun, was wir heute brauchen, ich lese das immer wieder, Herald of His Coming, in den Schlagzeilen. Wir brauchen einen Propheten, der wiederkommt. Wir brauchen einen Propheten, der wiederkommt. Ich schätze, wenn er wiederkommt, werden Sie nichts davon wissen. Gleich, das ist richtig. So ist es immer gewesen. Seht, wir brauchen es, alles, worüber ihr redet. Wir brauchen einen Propheten, der wiederkommt, der das Wort des Herrn bringt. Fruchtlos. Wir glauben, dass die Bibel es verheißen hat. Nun, ich kenne Bruder Moore und sie esse in seinem Haus und alles andere, der Herausgeber. Und er ist der feinste Mann, der in Schuhleder geht, schätze ich. Einer der feinsten Burschen. Doch seht, er weiß, dass wir das haben müssen und Schwester Moore, eine der feinsten Frauen, kleine, arme kleine Frau und sie opfern. Und das ist meiner Meinung nach eine der besten Zeitungen auf dem Gebiet. The Herald of His Coming. Doch ihr stellt fest, sie rufen immer wieder, wir brauchen einen Propheten, wir brauchen einen Propheten. Seht, meine Güte, das ist es, worüber sie reden. Und dann, hier sind wir heute und wie gestern und heute verkünden sie im Radio das und die Baptistengemeinden und so weiter, dass wir sollen uns nicht mit den Katholiken einlassen, doch wir sollen eine Art Gemeinschaft mit ihnen haben. Seht? Und genau hier, die Botschaft geht gerade hier hervor. Haltet euch von diesem giftigen Ding fern. Seht ihr? Seht ihr? Wie können zwei zusammen gehen, wenn sie sich nicht einig sind? Licht und Dunkel können keine Gemeinschaft haben. Wenn das Licht hereinkommt, geht die Dunkelheit hinaus. Seht ihr? Es kann nicht das Stärkste. Ihr könnt das Licht nicht mit der Dunkelheit auslöschen. Doch ihr könnt die Dunkelheit mit dem Licht auslöschen. Das stimmt. Und er ist das Licht. Und er ist das Wort. Seht ihr? Da habt ihr es, geradewegs wieder zurück. Du kannst es nicht dazu bringen, zu lügen oder etwas falsch zu machen. Es kommt direkt wieder auf den Punkt zurück. Ja, mein Herr. So wie ein Bursche anfängt, sich mit euch anzulegen. Wenn ihr wisst, wo ihr steht, wisst ihr, was er glaubt. Es ist so, als würde man ein Kaninchen in einem Pferch freilassen und jedes Loch ist zugestopft. Bleibt einfach am Tor stehen. Es muss zurückkommen. Das ist alles, was es zu tun gibt. Ihr habt es eingezäunt. Seht, es muss geradewegs wieder zum Tor zurückkommen. Denn das ist der einzige Weg, wie es rauskommen kann. Es wird seinen Kopf hier durchstecken und sich fast das Genick brechen und darüber gehen, da drüben. Bleibt einfach stehen und beobachtet es und es wird direkt zurückkommen. Seht, das ist alles. Es ist der einzige Weg, es zu tun. Verbleibt mit diesem Wort. Ihr könnt überall mit euren Glaubensbekenntnissen herumstürmen. Recht euch überall das Genick, aber ihr müsst direkt zu diesem Wort zurückkommen. Versteht ihr? Ja, mein Herr. Zu allem davon. Seht, sie wollen es nicht. Sie wollen Gottes Wort nicht, weil sie an ihren Traditionen festhielt, blieb das Wort Gottes für sie wirkungslos. Dasselbe ist jetzt mit der geistlichen Eva. Sie will nicht, sie will ihre Traditionen beibehalten und sich vom Wort Gottes entfernen. Sie hält sich wiederum an die Konfessionen und ihre Glaubensbekenntnisse und Traditionen ihrer Ältesten, anstatt das Wort Gottes zu nehmen. Wenn die Verheißung des Wortes in den letzten Tagen zu ihr gebracht wird, wird sie es wegen ihrer Tradition nicht annehmen, wie es die hebräische Braut tat. Das wahre Wort, obwohl es manifestiert, bewiesen und bestätigt ist, will sie es nicht haben. Warum nicht? Weil da ist ihr Typ. Sie kann es nicht tun. Das ist richtig. Sie kann ihren Typ nicht umgehen. Seht, es ist vorhergesagt, dass sie es tun würde. Also, wie werdet ihr dann irgendetwas aufhalten? Jetzt könnt ihr einfach nur noch froh sein, dass ihr dabei seid. Das ist alles. Wartet es ab, also gut. Gott hat ihr verheißen, dass er sich in den letzten Tagen manifestieren und ihr sein Wort bestätigen würde. Und trotzdem würde sie es nicht tun. All das hat Gott ihr durch seine Diener, die Propheten, verheißen. Gott hat es durch Jesus Christus verheißen. Gott verhieß es durch Joel. Gott verhieß es durch Paulus. Gott verhieß es durch Malachi. Johannes, Gott verhieß es durch Johannes, dem Offenbarer, durch all diese Propheten ganz genau, was die letzte Botschaft für sie sein würde. Nun, wenn ihr sie aufschreiben wollt, natürlich, ihr alle kennt sie, Jesus, Johannes 14, 12 und Joel, Joel 2, 38, Paulus, 2. Timotheus 3, Malachi, 3. Kapitel und Johannes der Offenbarer, Offenbarung 10, 17, 1 bis 17. Seht, ganz genau, was jetzt stattfinden würde. Und was ist das für die Gemeinde? Das fleischgewordene Wort, das wiederum unter seinem Volk ist. Seht, und sie glauben es einfach nicht. Wisst ihr, was Jesus sagte, als er die Wunder vor ihnen tat und bewies, dass er Gott war, bewies es bei dem, was er tat? Er war es. Er tat genau das. Er sagte zu ihnen, er sagte, o du Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Wenn die Werke, mächtigen Werke in Sodom geschehen wären, die in dir geschehen sind, wäre es geblieben bis auf den heutigen Tag. Das stimmt. Und in Kapernaum tat er nichts weiter, als ein paar Menschen zu heilen und ihnen die Geheimnisse ihres Herzens zu sagen und ging weg.
Das ist alles, seht?
Sie wissen nicht, was mächtige Werke sind. Sie denken, es muss ein großes Programm sein, wo jeder aufsteht und der Richter eine Rede hält und die Bands spielen und die Fahnen fliegen und die gut gekleideten Frauen und ihre
verweilen
und all die PhD, LLDs und die großen, hohen Hüte und hochgeschlagenen Kragen und alles, sie müssen alle hinkommen. Das ist etwas Großartiges. Gott sagt, das ist töricht. Und er bringt ein demütiges Etwas, das vielleicht kaum den Unterschied im ABC kennt und vollbringt etwas, was die wahre Gemeinde einfach in Brand setzt. Und der Rest von ihnen sagt, ein Haufen heiliger Roller. Gott nennt das großartig und die Welt nennt es töricht. Die Welt nennt das großartig und Gott nennt das töricht. Seht ihr? Genau umgekehrt. Seht? Und was Gott verheißen hat, wird Gott tun und hat es getan. Seht, da haben wir es. Nun, trotzdem bleibt sie, wie sie war. Die hebräische Eva, sie wollte es einfach nicht tun. Ihr könntet die Toten auferwecken, ihr könntet den Geist Gottes sehen. Jesus kam herab, bestätigte sich als der Sohn Gottes. Zuerst begann er zu predigen. Nun ja, sie dachten, nun, irgendwie ein seltsamer Bursche. Wer ist er überhaupt? Nun gut, zunächst, wisst ihr, fingen die Leute an zu sagen. Natürlich hatten sie schon vorher gesagt, als sein Vorläufer Johannes kam, sie sagten, bist du der Messias? Er sagte, nein, aber er steht mitten unter euch. Seht, warum? Er wusste, was er tun sollte, als seine Botschaft erging. Er wusste, was er tun würde. Genau wie Noah Henoch beobachtete. Als Henoch ging, sagte Noah, geht besser dicht an die Arche. Die Zeit ist gekommen. Noah achtete ständig auf Henoch. Seht, und Johannes hielt Ausschau nach dem Zeichen, was Jesus bzw. Gott ihm sagte, er beobachten sollte. Er sagte, er steht jetzt genau hier, irgendwo unter euch. Ich kenne ihn nicht, aber ich werde ihn erkennen. Sie standen da und sagten, bist du nicht der Messias? Sie sagten, wir wurden vom Hauptquartier geschickt. Sie sagten, die Ältesten und alle haben uns hierher gesandt. Wenn du der Messias bist, warum kommst du nicht hoch und gibst dich da oben zu erkennen? Nicht hier unten in diesem Haufen von Zeug. Du solltest da hochkommen und dich zu erkennen geben. Er sagte, ich bin nicht der Messias. Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das ging so weit es nur gehen konnte über ihren Kopf hinweg. Sie wussten nichts davon, seht, und doch warteten sie alle auf sein Kommen. Aber so ein Bursche konnte es nicht sein. Oh je, das wäre ja schrecklich. Von welcher Schule bist du? Von keiner. Hast du deine Mitgliedskarte? Was ist das? Seht, er war von Gott gesandt. Er sagte, eines habe ich. Die Axt ist an die Wurzel des Baumes gelegt. Nun, das ist alles, was er hatte. Er redete in der Sprache eines Holzfällers, nicht in der Sprache eines Geistlichen. Schlangen und Äxte und Bäume und so weiter. Er redete nicht in geistlichen Begriffen. Aber Jesus sagte, dass es niemals einen Propheten wie ihn gab. Unter den von Frauen geborenen ist kein größerer als er bis zu seiner Zeit. Das stimmt. Er war mehr als ein Prophet. Er war der Botschafter des Bundes, stand genau zwischen den zwei Dispensationen, die aufkamen. Seht ihr, mehr als ein Prophet. Und so, dann erkannten sie ihn nicht, sie verstanden ihn nicht. Er war irgendwie ein seltsamer Kerl, deshalb wiesen sie ihn ab. Seht, als Jesus dann kam, gewiss würden sie ihn nicht annehmen, diesen Zimmermannsknaben. Es gab nichts Vergleichbares mit einem schlechten Namen von unehelich. Und er, sie wollten solch einen Burschen nicht sehen. Aber doch seht, was Gott tat. Er nahm die ungebildeten Armen, Fischer, Holzfäller, Bauern und Huren und ließ die Würdenträger da sitzen. Warum? Warum? Warum hat er das getan? Warum hat er so etwas getan? Könnt ihr euch das vorstellen? Weil diese Menschen ihn als das Wort erkannten. Schauen wir ihnen jetzt nur kurz zu. Hier ist ein alter, unwissender Fischer, kann seinen Namen nicht schreiben. Die Bibel sagt, er war unwissend und ungelehrt. Er zieht seinen Fisch an Land und setzt ihn ab, geht darunter und guckt, was der ganze Lärm soll. Aber ganz tief in seinem Inneren wusste er, dass die Bibel sagte, dass der Messias, alle Hebräer warteten auf den Messias, denn es sollte ein schriftgemäßes Ereignis eintreten, wenn er käme. Es hatte eine Menge Messias gegeben, die aufgestanden waren und gesagt hatten, ich bin er, und sie zu Hunderten irreführten und sie kamen um und alles. Aber seht, das geschah, um den Echten abzuschütteln, wenn er käme. Wir hatten Elias Mäntel und Jacken und alle anderen Dinge, aber das ist nur, um das Wahre abzuschütteln, wenn es käme. Seht, das stimmt. Alle Arten von Menschen, die Gewänder und Kleider trugen und in allen Arten von umgedrehten Kapuzen und so begraben wurden, das nicht. Das bestätigt es einfach nur. Wie ein falscher Dollar nur anzeigt, dass es irgendwo auch einen Echten gibt, wenn ihr ihn nur finden könnt. Seht, hier kommt er also. Jetzt kommen diese Würdenträger heraus und sie hingen völlig an ihrem Ersatz. Ja doch, sagten sie. Nun ja, wenn der Messias kommt, wird er sicherlich zu Kaiphas kommen. Er wird zu unseren Konfessionen kommen. Er wird zu den Pharisäern kommen. Die Sadduzäer, das denkt auch nur ihr. Er wird zu den Sadduzäern kommen. Und da waren sie, seht, das Gleiche wie heute. Nun gut. Doch als er kam, war es seltsam. Er wird kommen, oh, ganz im Gegensatz zu dem, was sie dachten. Doch er kommt gemäß dem Wort. Und sie kannten das Wort nicht. Lasst mich das sagen, wirklich, damit ihr es tief einsinkt. Ich möchte, dass das hier verstanden wird. Das ist es, was heute mit euch los ist. Seht, ihr kennt das Wort nicht, seht? Jesus sagte, das Aussehen des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Sagten, wir haben Mose. Also sagte er, wenn ihr Mose gekannt hättet, würdet ihr mich kennen. Sie kannten Mose nicht und deshalb wussten sie es nicht. Sie kannten nur ein Glaubensbekenntnis, das sie ausgebrütet hatten. Lasst uns jetzt diesen alten Fischer betrachten. Setzt seinen Korb ab, strich über seinen grauen Bart und ging runter. Ich glaube, ich werde sehen, wer es ist. Der Bruder sagte, komm schon, lass uns hier runtergehen, sagte, das ist derselbe Mann, das ist dieser Mann, von dem Sie neulich sagten, ich habe die ganze Nacht bei ihm verbracht. Du kennst doch Johannes, von dem ich dir erzählte. Jawohl, der wilde Mann da unten. Ja, ich habe von ihm gehört. Nun, wisst ihr, der alte Simeon sagte, ich habe von ihm da unten gehört. Jawohl, war vor 2 oder 3 Monaten da unten. Ja. Nun ja, er sagte, und eines Tages stand er da und er sagte etwas Seltsames. Er sagte, wisst ihr, hier kommt er, gerade jetzt. Sie sagten, woher weißt du das? Schaute darüber, da stand ein ganz gewöhnlicher Bursche. Er sagte, ich sehe den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen. Ich höre eine Stimme, die sagt, das ist er. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann ging er geradewegs ins Wasser und taufte ihn und so weiter. Nun gut, dort sagte er, dass er ihn kannte. Oh, ich weiß nicht, sagte Simon. Ich habe das alles schon viele Male gehört. Aber hier kommt er. Doch tief in seinem Herzen war ein vorherbestimmter Same, seht ihr? Jesus sagte es. Richtig. Geht auf ihn zu. Geht hin, sagte, ich werde zur Versammlung runtergehen und nachsehen. Geht da hoch. Jesus stand da, einfach ein gewöhnlicher kleiner Bursche, ging hin. Er sagte, ja doch, dein Name ist Simon und der Name deines Vaters war Jonas. Das hat ihn umgehauen. Warum? Das kleine Samenkorn des ewigen Lebens wurde da drinnen getroffen. Ja, mein Herr. Sagte, Moment mal, wie kann das sein? Du hast mich nie gesehen. Du kanntest auch meinen Vater nicht, denn er ist schon seit Jahren tot. Aber jetzt kommst du und erzählst mir das? Nun, ich weiß, dass die Bibel sagt, nun ja, das bezieht sich nicht auf etwas, was der Älteste sagt. Denn die Bibel sagt, dass der Messias ein Prophet sein wird. Da ist er. Das ist er. Eines Tages ging er mit einer Gruppe Juden durch Samaria. Er ging von ihnen weg und diese kleine Frau mit schlechtem Ruf kam heraus. Vielleicht eine hübsche kleine Dame, wisst ihr? Und sie war als Kind auf der Straße ausgesetzt worden. Und sie ging daher, vielleicht dachte sie über etwas nach. Sie ging hin und setzte den Eimer ab und sie fing an, die Winde herunterzulassen, wisst ihr, um Wasser zu schöpfen. Und sie hörte einen Mann sagen, gib mir zu trinken. Sie sah sich um und da saß ein Jude mittleren Alters. Sie sagte, sag mal, bist du nicht ein Jude? Du solltest das nicht tun. Es ist nicht üblich, dass du mit mir redest. Ich bin eine samaritanische Frau. Er sagte, wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, würdest du mich bitten, dir zu trinken zu geben. Sie sagte, wo ist dein Eimer? Seht, wo ist dein Seil? Nun ja, sagte er, das Wasser, was ich dir gebe, ist Leben. Das was? Seht. Ja doch, sagte sie, ja doch, ihr wollt alle in Jerusalem anbeten und unsere Väter beteten. Oh, sagte er, das stimmt, aber, sagte, wir Juden wissen, was wir anbeten, aber, sagte, weißt du, es kommt die Stunde, wenn die Menschen weder in Jerusalem noch auf diesem Berg anbeten werden. Er sagte, sie werden Gott im Geist anbeten, denn er ist Geist, Geist und Wahrheit. Nun ja, sie begann nachzudenken, wisst ihr? Und er sagte, geh, hole deinen Mann und komm hierher. Sie sagte, meinen Mann? Ich habe keinen Mann. Ja doch, sagte, das ist die Wahrheit. Er sagte, du bist mit 5 herumgelaufen und jetzt hast du den 6. Und sagte, du hattest 5 und du weißt schon, du hast die Wahrheit gesagt. Passt auf, was war es? Das Licht traf den Samen. Er hatte da gelegen, der durch Gott gesprochen war. Ja, mein Herr. Der Same lag auf der Erde. Als Gott das Wasser hinwegbewegte und die Sonne ihn traf, kam er hervor. Das stimmt. Seht, alles, was nötig war, war Sonne. Er brauchte nur Licht. Ja, mein Herr. Und dann, als der Heilige Geist in ihm ihr vergangenes Leben aufdeckte und es ihr zeigte, traf ihn dieses Licht. Sie sagte, mein Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Sie sagte, nun gut, wir wissen, ich weiß es, dass wenn der Messias kommt, das ist es, was er sein wird. Wir hatten seit Hunderten von Jahren keinen Propheten. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen wahren Propheten mehr gehabt. Und sie sagte, wie du mir von meinem Mann erzählst und mir sagtest, wie viele ich hatte und so weiter. Ja doch, sagte, ich verstehe das nicht. Sagte, wenn der Messias kommt, nun ja, dann wird er das tun. Aber wer bist du? Er sagte, ich bin es. Das war's. Seht, eine Hure. Und die Priester sahen sich um und sagten, nun ja, sie müssen sich vor ihrer Gemeinde verantworten. Sie sagten, gebt euch nicht mit diesem Burschen ab. Er ist vom Teufel besessen. Das ist alles. Nun, das ist der Unterschied. Das ist auch heute noch so. Seht, heute ist es dasselbe. Genau so. Jawohl. Ja, mein Herr. Sie wusste es, denn das Licht traf es. Die Fischer, Holzfäller, Bauern, Steuereintreiber, Huren. Sie sahen in ihm, was die einfachen Schriften sagten, was er tun würde. Und die Pharisäer konnten es wegen ihrer Tradition nicht erkennen. Aber die Prostituierte, die Bauern und all die anderen, sie erkannten es, alle, die vorherbestimmt waren. Als sie Zweifel schwanden, ging die Saat auf. Das ist richtig. Was tat sie? Sie sagte, nun ja, ich bin froh, dass ich den Messias traf. Oh nein, mein Bruder, sie rannte geradewegs in die Stadt, sie vergaß das Wasser. Sie sagte, kommt, seht einen Mann, der mir die Dinge sagte, die ich getan habe. Ist das nicht genau das, was die Schrift sagt, was der Messias tun wird? Ist es nicht genau das? Und die Leute konnten dasselbe sehen. Wie Jesus Christus in Johannes 14,12 sagte, würde es wieder geschehen. Er sagte es auch in Lukas, als er sagte, wie es war in den Tagen Noahs. Wie Gott sich in einem Menschen manifestierte und sagte, wer hinter ihm war und was Sarah tat, als sie im Zelt lachte. Und all diese Schriften von Malachi und so weiter sagten die letzten Tage voraus. Hebräer 4 sagte, wenn das Wort zurückkommt, Malachi 3 sagte, es würde durch einen Mann zurückkehren. Hebräer 4 sagte, das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und sie können es geschehen sehen und gehen einfach davon weg. Ihre Traditionen verbergen es und machen es wirkungslos. Nun, genau hier befinden wir uns. Das ist alles. Wisst ihr, er könnte heute dasselbe tun. Er würde geradewegs auf die Szene kommen und dieselben Dinge hervorbringen, die er damals tat, wie er sagte, er es tun würde. Seht, er verhieß es zu tun. Er verhieß es zu tun. Und wenn er dasselbe tun würde, sollte der Botschafter zu Laodicea es tun. Und wenn die Gemeinde in Laodicea es geschehen sieht, dann werden sie genau das tun, was die hebräische Gemeinde am Anfang tat. Egal wie sehr es bestätigt ist. Oh, sie würden es trotzdem tun. Oh, meine Güte. Nun ja, es sagt, dass es so sein würde. Wir würden zum ursprünglichen Wort zurückkehren und wie verheißen manifestiert werden, um den Glauben, den ursprünglichen Glauben wieder zu erstatten. Und wenn er sich bekannt machte, dass er unter seinem Volk wohnte, indem er diese Dinge tat, könnte er sich sogar fotografieren lassen, um es wissenschaftlich zu beweisen. Und trotzdem glauben sie es nicht. Und beweisen, dass das mechanische Auge der Kamera ihn einfangen, wie er dort steht, dieselbe Feuersäule, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13,8. Um zu zeigen, dass es wissenschaftlich ist und auf jede andere Art und Weise wissenschaftlich in den geistlichen Bereichen, auf jede Art und Weise, wie es bestätigt werden konnte, ist es bestätigt worden. Ihr wisst, sie würden wahrscheinlich dasselbe tun. Sie würden wahrscheinlich einfach davon weggehen und dasselbe tun, was sie getan haben. Oh Gott, hilf es. Oh, wir werden hier einfach aufhören. Aber Gott, helfe uns jetzt zu sehen, ist mein Gebet, während wir jetzt dazu kommen. Denn ich möchte euch nicht zu lange aufhalten. Gott, helfe uns, es zu erkennen. Ich glaube, vielleicht mit dem Geist auf uns könnte es gerade jetzt geschehen, dass er uns helfen würde, zu offenbaren, dieses Siegel zu öffnen. Lasst uns lesen. Wir sehen den Zustand, in dem die Gemeinde ist. Wir sehen, wo sie gewesen ist. Wir sehen, was sie taten. Wir sehen, wohin sie gelangen sollte. Sehen es da und sehen, was sie tun sollten. Genau das haben sie getan. Seht ihr jetzt, wo wir uns befinden? Urteilt selbst. Ich kann nicht urteilen. Ich bin nur dafür verantwortlich, dieses Wort zu bringen. So wie es mir gegeben wird, kann ich es geben. Solange es mir nicht gegeben ist, kann ich es nicht geben. Niemand sonst kann es. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah, siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte die Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, aber dem Öl und Wein füge keinen Schaden zu. Nun, das Lamm hat das Buch in seiner Hand, bricht die Siegel. Es brach das erste, das zweite und jetzt bricht es das dritte. Und während er es bricht, das Lamm bricht es, das dritte Siegel, das dritte lebendige Wesen. Wie viele wissen nun, wie das dritte lebendige Wesen aussah? Es sah aus wie ein Mensch. Das erste sah aus wie ein Löwe, das nächste aus wie ein Kalb und ein Ochse. Und das dritte sah aus wie ein Mensch. Es war ein Mensch. Er hörte das lebendige Geschöpf, das lebendige Wesen. Die lebendige Kreatur gleich einem Menschen sprach zu Johannes, komm und sieh, was es ist, dieses Geheimnis, das verborgen war, alle Jahre der Erlösung hindurch, seit Grundlegung der Welt, war unter diesem Siegel verborgen, was geschehen wird. Jetzt komm, sieh, was es ist. So, und öffnete er es. Ein Donner ertönte und das Lamm öffnete die Siegel. Und Johannes ging hin, um zu sehen, was es wäre. Was sah er? Er sah ein schwarzes Pferd und sein Reiter hatte eine Waage oder Waagschalen in seiner Hand. Nun, das war die erste Sache, die er sah. Als das Lamm es ankündigte, brach das Siegel, dann das andere lebendige Wesen. Seht ihr, die lebendigen Wesen wechseln sich beim Ankündigen ab. Komm und sieh. Und Johannes, wo er stand, vielleicht so, geht hier hinüber, als das Lamm es öffnete, und er ging rüber, gewöhnlich. Der Donner krachte, als wir das erste Siegel sahen, und er beobachtete, um zu sehen, was geschieht. Und er sieht einen Mann auf einem weißen Pferd hervorkommen. Er sieht ihn weiter reiten. Und Johannes sieht ihn genau bis zum Ende. Er sieht ihn herunterkommen, sein weißes Pferd, hat einen Bogen in seiner Hand, und der Reiter hat keine Pfeile dafür. Und das nächste, was er sieht, ist, dass er eine Krone bekommt und immer weiter reitet. Dann sehen wir, hier kommt das Lamm nochmal. Er öffnet ein weiteres und schaut, jetzt kommt hier ein rotes Pferd. Dieser Mann hat ein Schwert in seiner Hand. Er reitet geradewegs durch die Schrift, seht, mit dem Schwert in seiner Hand und sollte töten und Frieden von der Erde nehmen. Nun öffnet das Lamm ein weiteres Siegel, ein weiteres der lebendigen Wesen, wie ein Mensch sagte, komm, sieh, jetzt geht er hin, um zu sehen, was es ist. Und als er das tut, da kommt ein Reiter auf einem schwarzen Pferd. Gestern Abend fanden wir heraus, dass derselbe Reiter, der auf dem weißen Pferd ritt, derselbe war wie auf dem roten. Und die Stimme inmitten der lebendigen Wesen rief, seht, kommt da, um zu sehen, was war es? Er war inmitten dieser lebendigen Wesen und er sah dieses schwarze Pferd. Und als die Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen dies sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, aber dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Seht? Dieser Reiter, lasst uns über ihn sprechen. Beachtet den ersten Reiter, wer er war. Und gestern Abend haben wir gemäß der Schrift herausgefunden, dass der zweite Reiter genau derselbe Mann war. Nur saß er auf einem anderen Pferd. Was geschah? Er änderte seinen Dienst. Seht, richtig. Wir fanden heraus, dass er ein Antichrist war. Und er hatte seine Position geändert. Wir fanden heraus, dass er, als er zuerst nur ein weißes Pferd war, zu einer Lehre wurde. Nun, wir haben jedes einzelne davon in der Schrift zurückverfolgt. Seht ihr? Nun beachtet, wo wir uns heute Abend befinden, in diesem anderen Gemeindezeitalter. Seht, wir kommen jetzt zum dritten Gemeindezeitalter. Seht, das dritte Gemeindezeitalter ist ganz genau wie das dritte Pferd. Versteht ihr? Also, das erste Gemeindezeitalter, was war es? Die Nikolaiten hatten eine Lehre. Seht, das war das Erste. In Ordnung. Und dann erkennen wir als Erstes, dass diese Lehre der Nikolaiten als richtig gut geheißen wurde, trat in Aktion. Und sie krönten diesen Burschen. Dann wurde dieser Geist, der Antichrist, in einem Mann verkörpert. Seht, und wir stellen fest, dass er später auch ein inkarnierter Teufel wird. Der Dämon geht weg und der Teufel kommt herein. Und genauso wie diese Kirche, diese Art von antichristlicher Kirche fortschreitet, so kam die Braut mit verschiedenen Dingen durch Rechtfertigung, Heiligung, Taufe mit dem Heiligen Geist und bewegt sich so vorwärts. Seht, genau so. Nur haben jene ihre Erweckung zuerst gehabt und die Gemeinde nimmt sie zuletzt. Ihre ersten drei Jahre, ihre ersten drei Stufen davon führten durch das dunkle Zeitalter. Dann durch die dritten drei Stufen kommt die Gemeinde heraus. Von Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes zum inkarnierten Gott, der sich unter uns manifestiert. Hier kommt er als Antichrist, als der falsche Prophet, dann das Tier, dann im dunklen Zeitalter. Und die Gemeinde kommt aus diesem dunklen Zeitalter heraus. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes, Fleisch gewordenes Wort, jetzt in dieser Richtung. Und er geht nach unten. Seht ihr das? Er geht nach unten. Die Gemeinde geht nach oben. Seht, es ist einfach so vollkommen, wie es nur sein kann. Oh, es ist wunderbar. Ich liebe es einfach. Dieser Reiter ist derselbe, doch in einem anderen Stadium seines Dienstes. Im ersten Stadium ein weißes Pferd. Seht, er war nur ein Lehrer, nur ein antichristlicher Lehrer. Er war gegen das Wort Gottes. Und wie kann man nur ein Antichrist sein? Jeder, der leugnet, dass jedes Wort hiervon wahr ist und genauso gelehrt werden muss, ist ein Antichrist. Denn sie leugnen das Wort. Und er ist das Wort. Nun, die erste Stufe, weißes Pferd, war er nur ein Lehrer, aber ein antichristlicher Geist in seiner Lehre und seiner Qualität. Es war unschuldig, es konnte nichts schaden. So schien es, ging einfach weiter. Das ist die Art, wie Satan hereinkommt. Oh, er ist ein raffinierter Vogel. Er sagte zu Eva, nun ja, weißt du, du schaust nach Weisheit aus. Du weißt nicht, was richtig und falsch ist. Er sagte, wenn deine Augen geöffnet wären, würdest du es wissen. Und sagte, die Frucht ist sehr angenehm. Sie ist gut. Sie ist angenehm für das Auge. Du solltest sie jetzt nehmen. Du weißt nicht, ob es so ist oder nicht. Nicht wahr? Nein, ich weiß es nicht, aber Gott hat gesagt, es nicht zu tun. Aber, naja, ich weiß, aber Gott sagte, wir würden sterben. Er sagte, das wird er sicherlich nicht tun. Seht, einfach so lieblich, wie er es nur sagen konnte. Schaut, was es anrichtete. Beachtet, wie dieser antichristliche Geist in der frühen Gemeinde aufkam. Eine Lehre der Nikolaiten. Niko, die Laien überwinden. Einen heiligen Mann einsetzen? Oh, es ist genauso un... Nun, wir wollen nur Gemeinschaft. Ja doch, ihr seid überall zerstreut. Keiner weiß, wo der andere ist. Ich denke, wir sollten alle eine Organisation haben und einfach anders sein. Seht, wir gehen hin und schließen uns zusammen. Wir sollten eine Loge daraus machen. Genau das ist es. Es gibt nicht so etwas wie die christliche Gemeinde der Methodisten. Das ist keine Gemeinde, das ist eine Loge. Baptisten, das ist keine Gemeinde, es ist eine Loge. Es gibt nur eine Gemeinde, das ist der geheimnisvolle Leib Jesu Christi. Und da werdet ihr hineingeboren. Das stimmt. Durch Vorherbestimmung, das stimmt. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Niemand kann kommen, wenn der Vater ihn nicht ruft. Und alle, die er mir gegeben hat, werden zu mir kommen. So, das ist es. Er einfach... Das Lamm sitzt dort und hält Fürbitte, bis der Letzte hereinkommt. Die kleine Glocke läutet und er geht hinaus und nimmt dann sein Eigentum. Seht, das ist alles. Bringt seine Gemeinde nach Hause, seine Untertanen, und wirft seinen Feind in den Feuersee. Und alle seine Untertanen gehen mit ihm da hinein. Und das ist alles. Dann gehen wir hinaus ins tausendjährige Reich. Derselbe Reiter jetzt. Im ersten Stadium war er unschuldig. Und im zweiten, wenn ihr jetzt ein wenig höher geht, ein wenig mehr als das. Im zweiten Stadium, sagte die Bibel, wurde ihm eine Krone gegeben. Und sie krönten einen Mann, einen Supermann. Seht, sie krönten ihn. Und dann, die Bibel nannte ihn nicht Papst. Die Bibel nannte ihn einen falschen Propheten. Warum? Jawohl. Natürlich muss er wegen seinem antichristlichen Geist ein falscher Prophet sein, der antichristlich gegen das ursprüngliche Wort lehrte. Denn wenn er gegen das ursprüngliche Wort lehrte, war er Antichrist. Das war er. Und das Wort ist Gott. Seht, Christus, in Ordnung. Nun, danach finden wir ihn dann gekrönt. Und als er gekrönt wurde, war er sehr unschuldig und hilflos. Er ist nur ein kleiner Bursche. Aber dann, im Konzil von Nicäa, wurde er dazu gemacht. Und Konstantin gab ihm den ganzen Besitz. Und was hat er dann gemacht? Seht, dann gab Satan ihm seinen Thron und seine Autorität. So steht es in der Bibel, wie wir es durchgenommen haben. Nun, als nächstes finden wir heraus, dass der Teufel alle Politik kontrolliert, die es je gegeben hat oder jemals geben wird. Das finden wir in Matthäus 4,11. Und jetzt stellen wir dann fest, dass Satan schon Politik hatte. Aber er versucht, die Gemeinde zu bekommen, also geht er hin, um sie zu verführen. Er holt sich seinen Supermann, stellt ihn hin in eine Organisation und krönt ihn Vikar. Seht, einen Stellvertreter Christi. Christus handelte anstelle von Gott. Seht, dieser Typ ist ein Vikar anstelle von Gott. Seht ihr, genau so, anstelle von Gott, was er sein sollte, ein Stellvertreter unter Christus. Nun, als er das tat, was tat er dann? Er, Satan, nahm seine politische Macht, über die er bereits verfügte, und nahm die religiöse Macht, wofür er schon gekrönt wurde, und fügte sie zusammen. Und dann machte er ihm eine weitere Krone über die Hölle. Und die, die gestorben waren, wenn sie genug Geld bezahlen würden, würde er sie herausholen. Seht, jetzt ist er also, er ist Vikar über den Himmel, über das Fegefeuer, wie er es nennen will. So etwas gibt es in der Bibel nicht, seht ihr? Aber er musste etwas erfinden. Die Bibel sagte, es kommt aus dem Abgrund und kehrt auf demselben Wege zurück. Und auf Erden ein Herrscher. Nun, was wurde ihm denn gegeben? Zuerst hatte er einen Bogen, aber er hatte keinen Pfeil. Aber jetzt hat er ein mächtiges Schwert in der Hand. Jetzt kann er etwas tun. Dann springt er von seinem weißen Pferd ab. Das weiße Pferd reitet davon. Jetzt reitet er auf was? Ein rotes Pferd. Ein blutiges, blutrotes Pferd. Das reitet er gewiss. Oh, sicher. Jetzt bekommt er große Macht und ein großes Schwert, um zu töten. So reitet er auf seinem blutroten Pferd. Wir sehen vom zweiten Siegel, das gestern Abend gebrochen wurde, dass er den Frieden von der Erde genommen hatte und sie einander töteten. Und sein eigenes Verzeichnis der Märtyrer der römisch-katholischen Kirche zeigt, dass sie 68 Millionen Protestanten zu Tode brachten. Von der Zeit des heiligen Hippo von nach dem heiligen Augustinus von Hippo bis ungefähr 1580. 68 Millionen. Schmuckers Great Reform, wenn ihr es lesen wollt, vielmehr Glorious Reform, seht. Nun, 68 Millionen, die im Verzeichnis der Märtyrer dokumentiert sind, als einer ihrer sogenannten Heiligen die Offenbarung bekam, dass jeder, der mit der römischen Kirche nicht einverstanden war, als Ketzer sterben sollte. Dann konnten sie losschlagen. Junge, er zog aus, um Blut zu vergießen. Er sprang auf sein weißes Pferd oder sein rotes Pferd und ritt los. Oh. Nun kommt seine große Macht. Er wurde zum Stellvertreter des Himmels gemacht und als Gott verehrt, Herrscher der Erde, indem er Kirche und Staat vereinigte, machte er sich zum Herrscher auf Erden, gab ihm eine Krone. Er konnte die Seelen aus dem Fegefeuer beten. Er konnte auch vermitteln. Er war wie Gott auf Erden anstelle von Gott. Insgesamt hatte er große Macht, jeden zu töten, der nicht mit seinem Befehl einverstanden war. Wer kann ihm schon etwas sagen? Die Kirche kann nichts sagen. Er ist ihr Oberhaupt. Der Staat kann nichts sagen. Er ist ihr Oberhaupt. Also starben sie zu Millionen. All die kleinen Gemeinden, Bruder, wurden zerschlagen, getötet und ermordet und an Löwen verfüttert und alles andere. Seht ihr? Der Drache, Rom, gab ihnen seinen Thron und seine Macht. Die Bibel sagte es, seht ihr, so ritt er sein Pferd, das ein Typ auf menschliches Blut darstellt, bis es ein rotes Pferd wurde. Jetzt sieht Johannes ihn auf einem schwarzen Pferd. Er verändert sich zu etwas anderem. Jetzt muss ich das so sagen, wie es mir gegeben wurde. Und dann, wenn ich es empfangen habe und es nicht mit dem Rest der Schriften übereinstimmt, dann hat Gott es nie gegeben. Seht, die Schriftstellen müssen übereinstimmen, jede einzelne. Es ist einfach ein großes, großes Ganzes. Schriftstellen müssen übereinstimmen. Und alles, was im Gegensatz zur Schrift ist, wenn der Engel des Herrn mir etwas sagen würde, was nicht schriftgemäß ist, würde ich ihm nicht glauben. Seht ihr? Ich sagte neulich in Chicago, als all die Hunderten von Ministern, war jemand bei diesem Treffen dabei? Gewiss, beim Treffen in Chicago, sagte ich. Nun, ihr redet alle darüber, dass ihr dachtet, ihr könntet mich irgendwie in irgendetwas verwickeln. Es war etwa so wie jetzt in diesem Raum. Ich sagte, was ist es? Ihr habt etwas gegen mich. Ich sagte, der Heilige Geist zeigte mir vor drei Abenden, wo jeder von euch sitzen würde. Und wir würden nicht in jenem... Fragt Karl hier, ob es nicht stimmt. Und da war Hank und all die anderen. Das stimmt, ihr alle wart da und habt es gehört. Ich sagte, jetzt seid ihr gegen meine Lehre. Das ist das Problem. Ich möchte jetzt, dass einer von euch herkommt, seine Bibel nimmt und neben mir steht und es widerlegt. Es war der stillste Haufen, den ihr je gehört habt. Ich sagte, was ist mit euch los? Ich sagte, wenn ihr wisst, dass ihr nicht gegen das Wort bestehen könnt, dann lasst mich in Ruhe. ihr Doktoren der Theologie und so weiter, und wie redet ihr? Stellt euch als Doktor, Doktor, Doktor vor. Und ich bin ein, oh, Bruder Wood und ich sagten Neuling oder Grünschnabel. Ich habe keine Ausbildung, bin nie durch ein Seminar oder eine Schule gegangen. Aber nehmt eure Bibel und kommt hierher und stellt euch an meine Seite, widerlegt den Schlangensamen, die Taufe in Jesu Namen oder irgendeines dieser Dinge, die ich lehre. Niemand sagte ein Wort. Ihr alle wisst das. Das war der stillste Haufen, den ihr je gesehen habt. Seht ihr? Sie prahlen einfach. Wer weiß wie. Nun jetzt, hier ist es. Ich glaube nicht daran, mich mit Leuten anzulegen. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, wo sie versuchen, euch da hineinzuziehen, ich wäre nicht dahin gegangen, aber der Heilige Geist sagte mir, geh darüber, ich werde dir beistehen. Sagte es ihnen 3 oder 4 Tage vorher. Ihr alle wart da und hörtet Herrn Carlson und sie und Tommy Hicks und alle saßen da. Und ich ging 3 Tage vorher hin und sagte, ihr werdet diesen Platz absagen müssen. Es war eine stürmische Nacht. Ich hatte eine Versammlung. Er sagte, geh, stelle dich ans Fenster bei der 3. kleinen Tür da. Und ich ging und stellte mich genau dahin. Ich habe so rausgeschaut. Er sagte, sie haben dir eine Falle gestellt. Ich werde dich bitten, bei der Ministerialvereinigung von Groß-Chicago zu sprechen. Er sagte, sie haben dir eine Falle gestellt bezüglich deiner Lehre, meines Wortes. Er sagte, nun, sie werden den Platz da drüben absagen. Sie werden ihn nicht bekommen. Sie werden einen Raum bekommen, wo es braun ist. Er sagte, so sieht es aus. Ich hielt inne und sah mich selbst in einer Ecke, schaute zurück und sah es. Ich sah sie alle dort. Ich sah all diese Prediger da sitzen, so wie sie waren. Ich sah sie mir alle an und er sagte, oh, ich dachte, ich gehe dann besser nicht rüber, Herr. Wenn Sie das vorhaben, ich möchte Ihre Gefühle nicht verletzen oder etwas falsch machen. Er sagte, geh, ich werde dir beistehen. Das hat er, das stimmt. Nun, ihr alle direkt hier sind Zeugen, die da saßen und wissen, dass es wahr ist, das ist richtig. Nun gut, ihr habt auch die Bänder hier, aber da habt ihr es, seht? Nun, hier ist das Geheimnis davon. Und nun, als es sich mir heute früh vor Tagesanbruch offenbarte, dann ging ich schnell zur Schrift und begann nachzuschauen, es zu erforschen. Da war es. Bis jetzt sind 3 davon absolut übernatürlich geoffenbart worden. Jawohl. Hier ist nun das Geheimnis des schwarzen Pferdes, so wie es mir offenbart wurde. Er hat angefangen, in der Zeit des Mittelalters zu reiten. Das ist es, was das dunkle Pferd repräsentierte, die dunklen Zeitalter. Denn es war eine Zeit der Mitternacht für die wahren Gläubigen, die übrig waren. Schaut jetzt in jenes Gemeindezeitalter, diesem mittleren Gemeindezeitalter, dem dunklen Gemeindezeitalter. Beachtet, wie er sagt, ihr habt nur eine kleine Kraft. Es war Mitternacht für sie, für den wahren Gläubigen. Nun passt auf. Praktisch alle Hoffnung war der wahren Gemeinde genommen worden. Denn dieser Bursche kontrollierte sowohl die Kirche als auch den Staat. Was sollten sie tun? Seht, der Katholizismus hatte die Kontrolle übernommen, sowohl über die Kirche als auch über den Staat. Und alle, die nicht mit dem Katholizismus übereinstimmten, wurden getötet. Das ist der Grund, warum er auf einem dunklen Pferd saß. Und beobachtet, was für eine dunkle Sache er getan hat. Seht, dann könnt ihr es sehen. Und ihr müsst nur, wenn ihr eure Geschichte kennt, seht es euch an. Dann werdet ihr, nun, ihr müsst es nicht einmal wissen, um dies zu verstehen. Jetzt passt auf, alle Hoffnung war dahin. Das ist sein schwarzes Pferd. Nun, zuerst ritt er auf seinem weißen Pferd herein, gerissen. Dann wurde ihm Macht gegeben, er nahm den Frieden weg, schlachtete Millionen ab. Das war es, was er tun wollte, als er weiterritt. Und er tut es immer noch, seht ihr? Nun, hier ist er auf seinem schwarzen Pferd und kommt hervor. Das dunkle Zeitalter, das war jene Zeit, ungefähr zu der Zeit, nachdem die Kirche gegründet wurde und an die Macht kam, erstickten sie alles andere und fuhren damit fort, ungefähr Hunderte und Hunderte und Hunderte von Jahren, was jeder Leser als das dunkle Zeitalter kennt. Wie viele wissen das? Sicher, die dunklen Zeitalter, das ist euer dunkles Pferd, das dieses dunkle Zeitalter repräsentiert. Nun, alle Hoffnungen verschwunden, überhaupt keine Hoffnung mehr. Alles sah dunkel aus für die wenigen Gläubigen. Das ist der Grund, warum es durch das dunkle Pferd dargestellt ist. Seine Waage oder seine Waagschalen in seiner Hand, seht, er rief ein Maß Weizen für einen Pfennig oder drei Maß Gerste für einen Pfennig. Seht ihr, eigentlich sind Weizen und Gerste Grundnahrungsmittel. Das ist es, woraus Brot und andere Dinge gemacht sind. Aber seht, er verlangte Geld dafür. Das heißt, er verlangte von seinen Untertanen für die Art der Hoffnung des Lebens, die er zu ihnen aussandte, zu zahlen, indem er begann genau zu dieser Zeit, sie für Gebete bezahlen zu lassen, für Gebete Geld zu verlangen. Sie tun es immer noch, Novinen. Denn was tat er? Riss den Reichtum der Welt an sich, die Waage, die abwägt, ein Maß Weizen für einen Pfennig, drei Maß Gerste für einen Pfennig. Der Reiter auf einem schwarzen Pferd, seht, er brachte seine Untertanen um ihr Geld. Die Bibel sagt voraus, dass er den Reichtum der Welt hält. Wie wir gestern Abend über Russland sprachen und all das, nehmen sie einfach das Geld weg und nehmen den Leuten alles weg, was sie haben. Einfach alles. So, da habt ihr es. Beachtet jetzt, seht ihr, woher das alte Geldnehmen in der Kirche kommt? Kommt weg von dem Zeug, um eine Organisation aufzubauen, ein großes Etwas, Millionen Dollar hier, und seht ihr, was die Mutter davon ist? Ich danke dir, Herr, meine Güte. Ich bin so froh. Ja, Herr, also gut. Es war seine Gnade, das war's. In Ordnung, in Ordnung. Es war eine Mitternachtszeit. Versteht ihr das jetzt? Und hier verlangte er Geld für diese Art zu leben. Das ist seine Gerste und das Zeug. Natürlich, es war eben nicht geistlich. Es war Gerste, seht, und Gerstenbrot und Weizenbrot. Er berechnete für diese Art von Leben, das er seinen Untertanen gab, verlangte Geld für das Gebet der Priester, um die Menschen aus dem Fegefeuer zu beten. Gebühren, ich nehme das direkt aus der Geschichte, Gebühren für, ich nehme an, für Novine. Ich schätze, was es, jeder hier weiß, was es, Novine, ich nehme an, das ist etwas, was man tun muss. Ihr wisst schon, eine Art Buße, jemand muss das berechnen. Brachte den Reichtum der Welt zu ihm, in sich selbst, in die Kirche selbst. Und er reitet immer noch. Oh, sicher tut er das. Ja, mein Herr, er reitet immer noch. Beachtet, hier kommt jetzt der gute Teil. Beachtet, sieh zu, dass du diesem Wein und Öl nicht schadest. Nur ein kleines bisschen davon ist noch da, aber rühre es nicht an. Nun, Öl ist, symbolisiert den Geist, den Heiligen Geist. Ich werde euch ein paar Verse geben, wenn ihr wollt. Es gibt zwei Bibelstellen in Levitikus 8, 12, wo Aaron, bevor er hineinging, mit Öl gesalbt werden musste, wisst ihr? Und in Sacharja 4, 12, wo Öl kommt, fließt durch die Röhren und sagte, das ist mein Geist, Öl. Eine andere Sache, wenn ihr Matthäus ansehen wollt, 14, 25, da war eine törichte Jungfrau, oder 25, 3. Die törichte Jungfrau hatte kein Öl, kein Geist. Und Matthäus 25, 4, die klugen Jungfrauen hatten Öl in ihren Lampen, Geist erfüllt. Geist, Öl ist ein Sinnbild auf den Geist. Oh, Glory, in Ordnung. Habt ihr es verstanden? In Ordnung. Nun, Öl steht für den Geist. Und Wein symbolisiert die Stimulation der Offenbarung. Oh, ich möchte hier überall rumlaufen. Ich frage mich, ob ich nicht die Nachbarschaft aufgeweckt habe, als der Herr mir das zeigte. Seht, Stimulation der Offenbarung. Seht ihr? Öl und Wein werden in der Bibel immer miteinander verbunden. Ich habe die Konkordanz geholt und nachgeschaut. Es gibt eine Reihe davon, die wie das, wo Wein und Öl die ganze Zeit zusammengehen. Seht ihr? Wenn die Wahrheit eines verheißenen Wortes Gottes seinen Heiligen wahrhaftig offenbart wurde, die mit Öl gefüllt sind, Werden sie alle stimuliert? Wein ist eine Stimulanz. Glory. Ich fühle es gerade jetzt stimuliert mit Freude. Jauchzen.
Seht?
Wenn es das tut, hat es die gleiche Wirkung für sie wie Wein für einen natürlichen Menschen. Denn wenn die Offenbarung einer Wahrheit Gottes gegeben wurde und der wahre Gläubige mit Öl gefüllt ist, und die Offenbarung offenbart ist, wird die Stimulation so groß, dass er sich unnormal verhält. Richtig, Glory, seht, das geschieht jetzt mit ihnen. Das ist richtig. Er bringt sie dazu, sich ungewöhnlich zu benehmen. Wenn ihr dafür eine Bibelstelle haben wollt, lest einfach Apostelgeschichte 2. Was war mit ihnen? Sie hatten die Verheißung, die ihnen gegeben wurde. Als die ganze Verheißung des Heiligen Geistes auf sie ausgegossen wurde und es war schriftgemäß bestätigt. Nun seht ihr die, was wäre, wenn sie gesagt hätten, nun wartet, er hat uns gesagt, wir sollen hier oben auf unseren Dienst warten. Und nach 8 Tagen hätten sie gesagt, nun Jungs, ich sage euch, sagte Markus zu Matthäus, ich glaube, wir haben es schon, Brüder. Meint ihr nicht auch? Seht, wir haben es schon. Während wir hier auf unseren Dienst warten, sollten wir einfach rausgehen und predigen. Er sagte uns, wir sollten hierher kommen und warten. Und das sind 8 Tage, die wir hier sind. Nun gut, warten wir noch einen. 9 Tage kommen. Dann kommt Markus vorbei oder vielleicht einer der anderen, Johannes, und sagte, ich glaube, wir sollten nicht länger warten. Ich glaube, wir haben es schon. Meint ihr nicht auch? Dann kann ich Simon sehen, denn er hatte die Schlüssel, wisst ihr? Jetzt wartet mal, Jungs. Die Schrift hat etwas darüber zu sagen. Er hat uns nicht gesagt, wie viele Tage wir warten sollen. Er hat gesagt, ihr bleibt dort, bis die Prophezeiung von Joel in Erfüllung geht, bis die Prophezeiung von Jesaja erfüllt ist. Denn mit stammelnden Lippen und mit anderen Zungen werde ich zu diesem Volk reden. Das ist die Erquickung, das ist der Wein, der ausgegossen wird. Was ist der Wein in der Bibel? Erfrischungen. Das ist die Erfrischung, die von der Gegenwart des Herrn kommt. Seht, es muss jetzt schriftgemäß sein. Seht ihr? Seht also, Wein repräsentiert die Stimulation der Offenbarung. Und als der Heilige Geist fiel und sie das Feuer Gottes auf sie fallen sahen, meine Güte, das fing an, sie zu stimulieren. Und als erstes, wisst ihr, werden sie so stimuliert, bis die Leute tatsächlich dachten, sie wären betrunken. Doch sie waren durch die Offenbarung stimuliert. Durch Gottes, hier ist es. Gott bestätigte Offenbarung, ihnen klargemacht, darüber waren sie glücklich. Gott verhieß es, hier wurde es ihnen offenbart und bestätigt. Amen. Hier stand ein Mann, der sagte, das ist es. Und da war es und wurde durch dasselbe Zeichen bestätigt, das wir heute haben. Es bringt Stimulierung durch Offenbarung, seht ihr? Und nun, sie hatten es dann wirklich. Das ist der Grund, warum Petrus da rausgehen und sagen konnte, ihr Männer von Judäa und ihr, die ihr in Jerusalem wohnt, hört mir zu. Ihr alle, die ihr Doktoren der Theologie seid, hört auf das, was ich euch sagen werde. Seht?
Oh, how wonderful. Reveal.
Oh, wie wunderbar, offenbart, enthüllt. Sie werden so angeregt, als sie es bestätigt sahen. Das tut es einfach immer. Das tut es immer. Wenn ich sehe, dass Gott verheißen hat, eine bestimmte Sache in dieser Zeit zu tun, als er verhieß, diese Siegel an diesem letzten Tag zu brechen. Und ihr kennt nicht die Freude, die Herrlichkeit, wenn ich ihn dies offenbaren sehe, stehe da und beobachte, dass es geschieht. Und wisst, dass ich jedermann herausfordern kann. Er sagte uns nie etwas, das nicht genau so geschah. Und dann die Freude in meinem Herzen zu sehen ist, wenn ich seine Verheißung für diese letzten Tage erkenne, wie er es versprochen hat. Und hier sehe ich es bestätigt und vollkommen richtig gemacht. Ich bin einfach, ihr hört mich sagen, ich fühle mich geistlich. Das ist der Grund. Die Stimulation ist so überwältigend, dass ich einfach platzen könnte, wisst ihr? Stimulation von Offenbarung. Also gut. Sie wurden so sehr durch die Offenbarung belebt, dass sie die Verheißung bestätigten. In Ordnung. Nun, oh mei, da brach die Freude der Stimulation aus, bis das Volk sagte, sie sind trunken von neuem Wein, als Gott ihnen seine Verheißung offenbarte.
Und er offenbarte es nicht nur, sondern er bewies es auch.
Das ist es, was ich immer sage. Ein Mensch kann alles Mögliche sagen, jawohl. Er kann einfach alles sagen. Doch wenn Gott kommt und es bestätigt, nun, die Bibel sagt, wenn einer unter euch ist, der behauptet, geistlich oder ein Prophet zu sein, wenn er diese Dinge sagt und sie nicht eintreffen, dann schenkt ihm keine Beachtung, fürchtet ihn nicht im Geringsten. Fürchtet diesen Mann nicht. Aber wenn er es sagt und es geschieht, dann bin ich es. Seht ihr? Ich bin darin. Das beweist, dass ich es bin. Und dann diese kleine samaritanische Frau. Wenn die Schrift sagte, dass der Messias diese Dinge tun würde, und hier stand er und tat es genauso, was die Schrift sagte. Sie sagte, da ist er, kommt, seht einen Mann. Ist das nicht genau das, was die Schrift sagte, was geschehen würde? Seht, sie wurde durch die Offenbarung belebt. Stimmt das? Sie wurde durch die Offenbarung stimuliert, als es bestätigt wurde. Seht ihr, das stimmt. Sie wusste, dass es da... Wir wissen, dass der Messias kommen wird, der Christus genannt wird, und wenn er kommt, wird er diese Dinge tun. Sie sah es. Und er sagte, ich bin es. Und dann begann die Stimulation. Und sie lief weg und lief durch die ganze Stadt. Sie ließ ihren alten Wassereimer stehen und lief da runter und sagte zu den Männern, kommt, seht. Nun, wenn ihr die östlichen Traditionen kennen würdet, ist es verkehrt, das zu tun. Jawohl, niemand würde auf eine solche Frau hören. Nein, mein Herr, seht, sie war gezeichnet. Und wenn sie so die Straße herunterlaufen würde und sich so aufführte, würden die Männer auf der Straße ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Aber Bruder, sie hatte ein Wort des Lebens. Sie war so angeregt, man konnte es. Es war so, als ob man ein brennendes Haus an einem windigen Tag löschen wollte. Oh, etwas fachte es an. Sie war bereit. Ja, man konnte das nicht auslöschen. Das war Gottes Feuer, das brannte. Ja, mein Herr. Sie sagte, wenn ihr mir nicht glaubt, dass es so ist, dann kommt doch einfach hier rüber, wo die Versammlung im Gange ist. Ich werde es euch zeigen. Jawohl, das ist es. Jawohl, ja, mein Herr. Und so gingen die Männer da raus. Und er tat es nicht nochmal. Doch sie wussten, etwas war mit der Frau geschehen. Sie war verwandelt. Deshalb glaubten sie ihm. Ja, mein Herr. Sie glaubten an ihn. Denn Glaube kommt durch Hören. Hören der Verheißung Gottes, des Wortes Gottes. Und seht, wie es war. Wird. Denn es ist ein Same. Und wenn es gesät ist, wird es Leben hervorbringen. Es wird genau das hervorbringen, wovon es spricht. Wenn es das nicht tut, dann ist es nicht Gottes Same. Oder der Sämann wusste nicht, wie man es sät. Er war nicht von Gott gesandt, um Samen zu säen. Er mag sie auf einen Felsen oder sonst wohin gesät haben. Seht ihr? Ihr seht also, der Sämann sät die Saat. Gott kümmert sich darum, dass es an die richtige Stelle fällt. Seht, oh mei. Was sagt es dann zu diesem Reiter in Schwarz? Meinem Öl und meinem Wein füge keinen Schaden zu. Rühre es nicht an. Meinen Wein und mein Öl. Ich habe nur ein klein wenig davon dort, aber es ist noch ein wenig da. Jawohl, jetzt kannst du durchgehen und alles mögliche Leben abmessen, das du auslöscht. Das liegt an dir. Du wirst später dafür bezahlen, aber wenn du auf den Wein und das Öl stößt, lass es in Ruhe. Oh mei, wenn du kannst, wenn du... So mit anderen Worten, wenn du einige meiner kleinen Herde erwischt, die mit meinem Öl und Wein gefüllt ist, sieh mal, mit Wein und Öl des reinen Wortes, siehst du, und du sie töten wirst, denn du tust es. Das tust du. Zwinge sie nicht, irgendwelche sei gegrüßt Maria zu sagen oder ähnliches oder einige deiner Glaubensbekenntnisse. Fasse sie nicht an. Sie wissen, wohin sie gehen, denn sie sind mit meinem Öl gesalbt. Und weil sie mit meinem Öl gesalbt sind, haben sie den Wein der Freude. Denn sie kennen mein Wort der Verheißung. Ich werde sie wieder auferwecken, füge dem keinen Schaden zu, versuche nicht, sie zu verderben, denn halte dich einfach davon fern. Nein,
alle.
Er bestätigte sein Wort und bringt es herein. Sie wussten es. Sie wussten, sie würden wieder auferstehen. Oh, wie ich das mag. Sie werden wieder auferstehen. Hier kommt das schwarze Pferd, reitet jetzt dunkles
Zeitalter.
Dort ging das weiße Pferd. Wir sahen ganz genau, was er tat. Hier kommt das rote Pferd. Wir sehen genau, was er tat. Hier kommt das schwarze Pferd. Ihr seht, er ist immer derselbe Reiter, was er durch die ganzen Zeitalter hindurch tut. Jetzt finden wir heraus, er wog es ab und berechnete es. Genau, natürlicher Weizen, natürliches Leben. Davon lebten sie. Doch symbolisch Geist, Öl und Freude vom Wein. Das geistliche Leben, rühre das nicht an. Lass es in Ruhe. Mit anderen Worten, Rom, rühre es nicht an. Es ist mein. Das gehört mir. Jetzt habe ich noch eine weitere Sache hier, die ihr wissen sollt. Beachtet, es war nicht eines der vier Lebewesen, das sagte, rührt das Öl und den Wein nicht an. Habt ihr das bemerkt? Die vier Lebewesen hatten geredet, aber beachtet, lasst mich hier nur ein bisschen lesen. Seht, nun gut. Maß einen Denar für einen Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und dem Wein und Öl füge keinen Schaden zu. Nun hört hier. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen. Was war es? Das Lamm. Amen. Es waren nicht die vier lebendigen Wesen. Das Lamm sagte es. Warum? Es wird das Seine nehmen. Es gehört ihm. Er hat es erlöst. Seht ihr? Amen. Rührt nicht das Öl an. Nein, mein Herr, nicht die vier lebendigen Wesen, sondern das Lamm war dasjenige, das es sagte. Oh mein, das Lamm, nicht die vier lebendigen Wesen haben es nicht verkündet. Das Lamm selber sagte es. Als die vier Lebewesen sagten, komm und sieh, gingen sie und sahen es so. Und er sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und für Ma und so viel wie dies und so viel Gerste. Und dann rief das Lamm mitten unter ihnen aus, sagte, aber füge dem Wein und dem Öl keinen Schaden zu.
Das ist wahr.
Oh mein, hört euch das an. Füge ihm keinen Schaden zu, Junge, oder du wirst eines Tages dafür bezahlen.
Oh mein.
9.30 Uhr. Nun gut, nach meinem besten Wissen und Gewissen und mit allem, was ich in meinem Herzen glaube, ist das die wahre Bedeutung dieser drei Siegel. Ich möchte Gott dafür danken und ich werde das sagen. Es ist die Offenbarung, die er mir gegeben hat. Er hat mir das gegeben, die Offenbarung darüber. Und ich glaube, dass wir in den letzten Tagen leben. Morgen Abend nehmen wir den fahlen Pferdereiter. Und ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Gott weiß, dass es wahr ist. Ich weiß nicht ein bisschen darüber. Nein. Ich habe in meinen alten Notizen nachgesehen, die ich vor Jahren hatte. Ich habe Bruder Graham Snelling vor einer Weile gesehen. Vielleicht ist er rausgegangen, aber ich erinnere mich, als ich hier früher predigte, ich sah nach, um zu sehen, was ich vor Jahren sagte. Einst ging ich durch das Buch der Offenbarung und nahm alle vier Pferdereiter auf einmal durch. Ich sagte, ein weißes Pferd, das war ohne Zweifel die frühe Gemeinde. Das las ich aus einem Buch der Adventisten und ich las da etwas, ich sagte, das war die frühe Gemeinde, die auszog, um zu siegen. Und das nächste war ein schwarzes Pferd, sagte ich. Ich habe jetzt vergessen, wie ich das schwarze Pferd nannte. Ich sagte, oder das rote Pferd meine ich. Ich sagte, dieses Pferd bedeutet wahrscheinlich, dass das Schwierigkeiten kommen. Und es wird bedeuten, dass eine Menge Kriege ausbrechen werden oder so ähnlich. Ich sagte, wahrscheinlich wird es eine Menge Krieg geben. Ich sagte, das wird es wohl sein. Und dann sagte ich, dass das fahle Pferd oder das schwarze Pferd. Ich sagte, dass das bedeutet, dass vielleicht eine schwarze Zeit auf die Erde kommen wird, wenn alle Sterne aufhören werden zu leuchten. Die Sonne wird untergehen und der Mond wird sein Licht nicht geben. Ich sagte, das bedeutet es wahrscheinlich. Ich sagte, das fahle Pferd bedeutet, dass eine Menge Krankheit im Anmarsch ist. Nun, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das war meine Interpretation davon. Denn ich nahm einfach das Beste, was ich hatte, als ich hier hinter dem Pult stand. Doch, oh, ich hätte fast etwas gesagt, also gut. Ihr werdet sehen. Beobachtet einfach, seht. Nun, oh, sind wir nicht glücklich über diese Stunde, in der wir leben? Wenn wir sehen, wo die ganze Sache hinausläuft, denke ich.
Nations are breaking, Israel's awakening. The signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are fading for fear. Be filled with the Spirit, your land streamed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, man.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. Give it up!
Glaubt ihr es?
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption.
Ist das nicht wunderbar? Ich liebe das. Erlösung ist nahe.
And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word.
Es ist das Wort. Oh my, wunderbar.
Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. And with Jesus they shall feast eternally.
Oh, meine Güte, seid ihr hungrig? Glückselig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Liebt ihr ihn? Liebt ihr ihn? Die Tonart für Ich liebe ihn kennt ihr. Lasst uns jetzt alle aufstehen, die Hände erheben und uns ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, denn er liebte mich zuerst. Also gut, jetzt alle zusammen. Nun, sehr ehrfürchtig. Wir haben jemanden hier, der es auslegt, Bruder Higginbotham. Ich weiß nicht, ob er heute Abend hier ist. Wir wollen herausfinden, was er zu uns sagte. Wartet noch einen Moment. Hier? Sicher, gelobt sei der Herr. Mein Glaube in Gott ist hoch erhoben. Ihr liebt ihr ihn heute Abend von ganzem Herzen? Oh, preist ihn und sagt, danke, Herr Jesus. Wir preisen dich von ganzem Herzen her. Ehre sei Gott. Gebt ihm die Ehre, ihr alle. Gott sei mit euch.